Happy Shooting, Folge 761. Hilfe, mein Lattenzaun hat kein Hashtag mehr. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
vom CM-Magazin.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Da bin ich immer gespannt, was aber ihr da für ein Deal gemacht habt.
Wenn wir keinen Sponsor haben, dann wollen wir halt was in eigene Sache reinpacken.
Ja, schön einfach so frei. Schöne Sache. Der Chris mit dem CM-Magazin. Warum nicht?
Genau.
Kann man machen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Sehr schön.
Es ist wieder an der Zeit. Eine neue Happy Shooting ist da mit dem Boris.
Da. Das bin ich.
Und ich bin der Chris. Und wir bringen euch heute wieder spannende Themen. Ein paar News, ein paar Shoutouts, ein bisschen Sachen, die ich als cool bezeichnen würde. Ein bis zwei interessante Themen und einen Rant. Und einen Rant
über uns.
Nee, nicht mal von uns. Ein Fremdrant sozusagen.
Andere können das auch.
Genau. Und wer heute hier wieder dabei sein möchte, ihr könnt natürlich live dabei sein. Wir haben unseren Slack, wir haben die Kommentare den Chat auf YouTube parallel dazu. Und freuen wir uns zum Beispiel über eure Fragen im Slack-Kanal HS Fragen auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Oder natürlich immer Audio oder Video an unsere E-Mail-Adresse info@happyshooting.de. So viel mal dazu. Ansonsten legen wir auch einfach mal los, oder?
Ja, würde ich sagen.
Heute so. Und zwar mit den Basics. Wir haben wieder einen Basics-Blog. Und da möchte ich heute mal ganz kurz ein bisschen über so ganz simple Grundzüge der Bildgestaltung reden und da wieder ganz speziell über, jetzt pass auf, jetzt kommen dann gleich wieder die Mails, über Motiv/Subjekt.
Das Subject.
Und den Rest des Bildes.
Das Sujet.
Nennen wir es mal Motiv, dann kriegen wir weniger böse Mails. Motiv und Reste vom Bild. Wer das mal so klassisch aus der Gestaltungslehre sich anschauen möchte, der möge mal nach den Worten Figur und Grund googeln. Figur, Grund ist im Prinzip auch Motiv oder Hauptdarsteller im Bild und der Rest, ne, Figur und Grund. Oder man sagt auch Vordergrund, Hintergrund meistens. Ne? Das ist fast immer so, dass das Subjekt der Vordergrund ist und der Hintergrund halt alles andere. Man sagt auch positiver oder negativer Raum dazu. Aber generell, sagen wir mal, Motiv und Rest vom Bild. Und die Sachen, die zwei, die sind ja in irgendeiner Form wichtiger Bestandteil des Bildes. Also ohne Hintergrund geht's nicht. Und zumindest, wenn man nicht vollständig abstrakt ist, geht's auch nicht ohne Motiv. Die sind einfach erstmal so die Basisbestandteile des Bildes. Und das ist natürlich die Frage, wie trennt man die denn voneinander? Also schwarze Katze auf schwarzem Grund, schwierig. Dann siehst du die Katze nicht.
Außer oder man halt die Augen, aber dann kann man sich drüber streiten, ob die Katze oder die Augen das Motiv sind.
Ne? Zum Beispiel.
Das war ein schönes Beispiel, weil ich habe gerade ein Bild gemacht, wo die Augen da sind. Ich muss es noch bearbeiten, vielleicht ist was geworden. Mal gucken.
Genau, also die Trennung also natürlich kann man ganz bewusst sagen, ich will ja gar nicht trennen, ich will ja, dass das alles ineinander schmilzt, dann ist das in Ordnung, aber in der Regel denken die Menschen hinter der Kamera nicht unbedingt drüber nach und dann passieren halt Dinge, wie zum Beispiel die Person mit schwarzen Haaren vor dem schwarzen Hintergrund und dann ist das plötzlich irgendwie, passt das nicht oder die Laterne, die aus der Schulter wächst oder das Geweih aus Zweigen oder sonst was, ne? Das hat mit Motiv und Hintergrund zu tun.
Das heißt, die Trennung über Helligkeit, sprich Kontraste.
Trennung über Helligkeit
ist eine Trennung Möglichkeit. Über Muster, über Formen.
Oder eine Trennung über zum Beispiel Schärfe. Das ist über auch nochmal so ein Ding. Mit größeren Kameras oder beziehungsweise mit Kameras mit größeren Sensoren lässt sich dann
mehr
die Schärfe relativ gut trennen, genau. Ja. Oder mit einem Porträtmodus auf dem Smartphone genauso.
Ja.
Also trennen Vordergrund, Hintergrund ist in der Regel eine gute Idee.
Ja,
und das kann auch.
Extrem da wäre zum Beispiel eine Silhouette, ne? Du hast einen hellen Hintergrund und einen schwarzen Vordergrund oder so.
Ganz klar, kann man sehr gut machen. Also gerade die Trennung mit Unschärfe ist ja auch ein sehr beliebter Trick, muss man sagen. Ein billiger Trick wäre schon fast vermessen zu sagen, weil je nach Equipment kann das ein sehr teurer Trick sein. Aber das ist ein sehr beliebter, ein sehr simpler Trick, dass man eben sagt, ich habe ein schönes Porträt von der Person und ich möchte, dass es gut ankommt. Dann ist es halt hilfreich, wenn das Motiv schön scharf abgebildet ist und der Hintergrund in so einer cremigen Unschärfe versinkt. Und das erreicht man eben durch mehr Brennweite und mehr Offenblende. Am besten noch in einer Kombination aus beiden.
Genau. Dann ist die Frage, wo packt man dieses Motiv hin? Du hast einen schönen Hintergrund, da ist ja irgendwas. Und dann hast du irgendwo einen Bildrand, oben, unten, links, rechts. Mhm. Und jetzt hast du da dein Motiv. Und was machst du mit dem? Wo stellst du das hin im Bild?
Genau in die Mitte, geht doch ums Motiv.
Kannst du machen, ist völlig legitim. Kann spannend sein, kann langweilig sein, kommt immer so ein bisschen drauf an, was man da machen möchte. Und vor allem, wie hält man die Abstände zu anderen Dingen im Bild und zum Rand des Bildes? Weil du hast im Prinzip die Wahl, mein so ein klassisches Porträt. Also, so wie wir, also wer jetzt das hier guckt, ne, wie wir hier so in unseren Rähmchen hier quasi sind. Mhm. Wir haben Abstände zu den Rändern. Bei mir sind die nach oben, nach rechts, nach links einigermaßen ähnlich.
Hast du gerade korrigiert? Das finde ich sehr fair.
Ich habe das jetzt gerade, mach das noch ein bisschen, ne, so. Ne, jetzt bin ich genau in der Mitte.
Ja, genau.
Fühlt sich dann nach oben hin schon ein bisschen viel Rand an. Jetzt fahre ich da mal ein bisschen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen knapper oben ran. Jetzt sind aber rechts und links bei mir die Abstände immer noch relativ gleich. Und wenn man jetzt mal den Boris anguckt, der ist da so ein bisschen nach links oben in die Ecke geklebt. Ne? Das ist auf der rechten Seite.
Von der Seite.
Du guckst so ein bisschen ins Bild rein und ich gucke mehr so geradeaus und du guckst mehr so von der Seite. Und das macht einen Unterschied. Man könnte jetzt sagen, jetzt schneiden wir mal an. Also jetzt habe ich oben ab. Jetzt sind wir oben angeschnitten am Kopf.
Ich muss das mit den Oberschenkeln machen, das ist relativ anstrengend.
Ist so ein bisschen Skigymnastik bei Happy Shooting. Das wirkt schon so ein bisschen unbeabsichtigt, ne? So aus Versehen, vor allem wenn es so ganz knapp am Rand ist, ne? Bei mir jetzt. So
jetzt Boris, bist du quasi gerade so am Haarschopf angestotzt.
Eben oben so an, das ist auch nicht so ganz okay. So ein bisschen Abstand will ich da schon haben. Und dann halt nach rechts und links. Und jetzt hier mal so nach, ja, so.
Genau, ein halbes Gesicht ist natürlich auch ein kreatives Gestaltungsmittel. Ne? Auch schon ein bisschen abgenutzt, aber kann man machen.
Naja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und die machen was mit einem Bild. Also wenn die Abstände sehr gleichförmig sind, dann könnte man, jetzt habe ich übrigens gerade eine schöne Idee für ein Thumbnail bekommen. Da erinnere mich dann nachher nochmal dran. Die Abstände, gleichmäßige Abstände bei einem Porträt oder auch bei, was weiß ich, einer Katze oder einem Auto oder sonst was im Bild, gleichmäßig verteilte Abstände, die machen schon auch was mit der Ruhe im Bild. Also mehr gleichmäßig macht auch mehr ruhig und mehr ungleichmäßig macht auch mehr so, ja, ist ein bisschen hibbelig, weil es halt so komisch, es wirkt nicht aufgeräumt im Bild. Tja. Und noch ein kleiner Tipp, und den bringe ich aus der Großformatfotografie mit, der ist Bilder, wenn man sich so seine eigenen Bilder anschaut, und zwar am besten mal irgendwie auf Papier rauslassen oder so, jetzt für den Klostergeister-Workshop machen wir alle mal Bilder, ausgedruckte Bilder. Wer seine eigene Bildkomposition mal ein bisschen neutraler betrachten möchte, weil das kann man eigentlich nicht neutral sehen, man hat das Bild ja gemacht, man war ja da, der sollte sich das mal auf den Kopf anschauen. Also nicht du auf den Kopf, aber das Bild auf den Kopf.
Es ist einfacher, das Bild zu drehen, ja.
Das ist bei der Großformatfotografie tatsächlich so, naja, du hast halt eine Mattscheibe und auf der komponierst du das Bild und das ist auf dem Kopf. Und damit verliert das Bild so ein bisschen seine Details, ne? Weil auf dem Kopf, da ist es eher so eine Matsche an Sachen und dann.
Findest du, es verliert Details? Bei mir hatte ich eher den Eindruck, es gewinnt, weil ich plötzlich auf ganz andere Dinge geachtet habe, weil ich das, also ich habe halt plötzlich ein Bild gesehen, was mir ungewohnt war. Ich habe auf andere Dinge geachtet, weil ich die nicht mehr so als selbstverständlich angenommen habe. Das war so mein Eindruck dabei.
Ich habe zumindest das Resultat, dass durch diese Veränderung, durch dieses andere Schauen, dass ich ausgewogener komponiere, weil ich mehr auf die großen Flächen, hier ist hell, hier ist dunkel, hier ist eine Linie, die durchgeht. So Sachen werden mir dadurch bewusster, weil ich das Bild ja auf eine ganz andere Abstraktionsebene hebe damit. Ja, aber das nur so am Rande. Also denkt an euer Motiv, denkt, wo ihr es im Bild platziert, probiert da ruhig auch mal aus. Also wer sich da nicht sicher ist, wie mache ich das? Jetzt haben die da so viel erzählt. Und einfach mal tatsächlich probieren. So komponieren, bisschen hier, bisschen hier, bisschen hier, bisschen hier, bisschen höher, bisschen tiefer, mehr an Rand, mal anschneiden. Einfach mal mehrere Bilder von der gleichen Sache machen mit unterschiedlichen Platzierungen. Und dann hinterher mal vergleichen und dann mal am Bauch gehen. Was fühlt sich denn wie an?
Generell ein guter Tipp, wenn ihr loszieht und Fotos macht draußen und wenn es jetzt nur ein Foto von einer Parkbank irgendwo ist, am Waldrand oder sowas, Parkbank am Waldrand, dann ist es eigentlich eine Waldrandbank. Aber ist egal, da stehen manchmal Bänke, wisst ihr wahrscheinlich.
Waldrand, Waldbank ist es dann.
Eine Parkbank, was auch immer. Vielleicht hat ihr auch einfach nur einen Ausflug gemacht und fand das dann schön da und es ist auch egal. Wenn ihr da jedenfalls so was ganz Simples fotografiert, macht ruhig das Motiv, was euch so in den Sinn gekommen ist, was ihr da machen wollt, aber dann spielt damit mal ein bisschen rum. Also bewegt eure Position, bewegt die Position von der Kamera, was Chris gerade gesagt hat, vielleicht mal nicht die ganze Bank fotografieren, sondern stark anschneiden, ein bisschen anschneiden, sehr stark an den unteren Bildrand oder ganz weit an den oberen Bildrand, um ganz viel Vordergrund mit reinzubringen, dass man einfach mal ein bisschen gestalterische Möglichkeiten ausprobiert, Hochformat auch mal ausprobieren und nicht nur das Querformat, auch wenn es einem vielleicht erstmal widersinnig erscheint bei einer querformatigen Bank. Aber einfach mal machen, damit ihr, wenn ihr nach Hause kommt, mal ein bisschen Variation des Themas seht und die mal auf euch wirken lassen könnt. Und da kommt man schon manchmal auf überraschende Ergebnisse und es gefällt einem plötzlich ein Bild, was man sonst vielleicht gar nicht so gemacht hätte. Und das erweitert dann wieder den kreativen Rucksack, wie Chris so schön sagt, den Werkzeugkasten. Und wenn man dann tatsächlich mal was bewusst fotografieren möchte, weil man mit Freunden und Freundinnen unterwegs ist, dann hat man plötzlich wieder eine Idee mehr im Kopf und sagt, Mensch, das hat doch damals so gut funktioniert, das probiere ich jetzt auch mal.
Genau. Gut, das mal zu den Basics. Wir kommen zum Shoutout. Ich habe nämlich letztes Mal versprochen, wer den Ankündigungstweet unserer Live-Sendung retweetet, bekommt einen Shoutout und habe es dann prompt vergessen. Das möchte ich hiermit nachholen und auch die heutigen Retweeter auch noch kurz danken. Shoutouts gehen an Daniela, an Peter, an Kai, Roland, Tobias, Holger, Laurent und Christian. Vielen Dank für die Verstärkung. So ein bisschen Sprachrohr, finde ich gut.
Ja, tut uns ganz gut.
Ja, dann haben wir ein Follow-up bekommen.
Ja, und zwar vom Detlef. Der hatte, ich glaube in der letzten Sendung hatten wir das erwähnt, geschildert, dass er ein Problem mit Lightroom Classic 11.3 hatte.
Ich erinnere mich.
Nämlich, dass es beim Starten immer sofort abgestürzt hat und Adobe hatte dann den Tipp gegeben, auf eine ältere Version downzugraden, was wohl funktioniert über diese Cloud-Software. Kann man auf eine ältere Version zurückgehen. Und jetzt schreibt er, es gibt inzwischen von Adobe die Version 11.3.1 und da ist das Problem behoben. Also das fand ich, ging jetzt tatsächlich schnell. Mhm. Also kann man, glaube ich, nicht meckern. Also an dieser Stelle mal kein Adobe Rant, an dieser Stelle ist ja auch mal schön. Danke an Detlef für den Nachtrag, dass wir das hier auch weitergeben konnten. So ein bisschen Entwarnung. Ich bin ja auch mal ein bisschen nervös, wenn ich sowas höre, dann warte ich auch noch mit dem Update. Nicht, dass ich auch betroffen bin. Das kann ich dann nicht gebrauchen, wenn ich ein Shooting vor mir habe. Und jetzt bin ich etwas beruhigt und kann darauf achten, dass es dann die 11.3.1 wird. Ja, sehr schön.
Sehr, sehr schön.
Und dann haben wir einen Nachtrag, eine Nachtragfrage, kann man sagen, zur Folge 757. Von Hendrik.
Und die ist gut, und die ist gut.
Die ist besser, als sie scheint, ja. Hallo Boris, hallo Chris, vielleicht schafft es meine Frage an eine der nächsten Episoden, sofern das nicht schon mal Thema war. Hiermit hat sie es jetzt geschafft. In der Happy Shooting 757 habt ihr über Objektivkorrekturen gesprochen und dass die Kameras auch bei nicht ganz so gut gebauten Linsen mit Hilfe der Korrekturen überraschend gute, ich glaube es fiel sogar das Wort perfekte, Ergebnisse erzielen. Selbst wenn das Bild ursprünglich deutliche Verzeichnung und Verzerrung hatte. Ich versuche es jetzt mal kurzen.
Das ist das in der Kamera Entzerren von komischen, krummen Linien, die Linsen
Kissen,
machen.
Kissen, Trapez, Tonnenkorrekturen, was es da so alles gibt.
Genau.
Ich versuche es erstmal mit einer kurzen Formulierung. Beim Durchführen der Korrektur muss die Kamera oder auch später Tools wie Lightroom doch in manchen Teilen des Bildes Informationen hinzuerfinden oder berechnen, die gar nicht auf dem Sensor angekommen sind. Richtig? Je nach Detailgrad des Motivs kann das dann doch streng genommen nicht perfekt werden. Beispiel, wenn ich zwei eigentlich parallele Linien im Bild habe, die aber am Rand aufeinander zulaufen, eine klassische Tonne, dann habe ich doch vielleicht in der Mitte 400 Pixel zwischen den Linien, am Rand aber nur noch 300 Pixel. Und bei der Korrektur werden am Rand aus den 300 Pixeln wieder 400 Pixel. Da muss es doch Situationen geben, in denen das nicht perfekt wird und die errechneten 100 Pixel nicht der Realität entsprechend. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler? Vielen Dank und viele Grüße, Hendrik. Ich kann kurz anfangen, vielleicht kannst du noch mal ergänzen, was so deine Gedanken dazu sind. Zum einen ist erstmal richtig, wenn es um diese ganzen Verzeichnungskorrekturen geht und eben nicht um Dinge wie Vignette, wo Helligkeit der Fall ist oder Aberration, wo verschiedene Größen in verschiedenen Farbspektren vorherrschen, gemeint sind, sondern wenn es wirklich um Verzeichnungen geht, dann müssen Pixel bewegt werden, also an eine andere Stelle verschoben werden im Bild und dadurch können, wie in diesem Beispiel gesagt, Lücken entstehen, die gefüllt werden müssen. Ich kann mir jetzt natürlich genauso gut vorstellen, dass einfach aus dem mittleren Bereich, wo 400 Pixel Abstand sind, nur 300 Pixel gemacht werden, also Pixel verschwinden oder miteinander verrechnet werden. Das dürfte unauffälliger sein, als 100 Pixel am Rand hinzuzufinden. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was die Kameras dann intern tun. Ich kann dir aber auch sagen, wenn wir von diesem genannten Beispiel ausgehen, also 400 Pixel versus 300 Pixel, 100 Pixel Abstand, das wäre ja ein Viertel der Strecke, die da verzerrt ist. Ich glaube, wenn du so starke Verzeichnungen hast, da reden wir dann schon fast von einem Cola-Flaschenboden, mit dem du fotografierst und den du berechnet hast, dann wirst du es sehen. Ich glaube aber, dass es bei diesen Verzeichnungen, bei den nicht ganz so perfekten Objektiven, nicht um solche Größenordnung geht, sondern da reden wir vielleicht mal um 10 Pixel oder sowas. Vermute ich jetzt. Ich habe es nicht gemessen. Und dann wird es also wahrscheinlich unauffälliger sein.
10 Pixel glaube ich jetzt sogar, dass das deutlich darüber hinausgeht, weil 10 Pixel auf 4000 Pixel, 5000 Pixel Schattenlänge ist wenig. Ne? Mhm. Und ja, ich denke, dass da tatsächlich extrapoliert wird. Also sprich aus den bestehenden Daten teilweise entweder was komprimiert wird, also wegfällt, oder was hinzugerechnet werden muss. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Sensoren vielleicht noch ein bisschen Reserve haben, weil du hast ja manchmal Sensoren mit X Pixeln, aber Bilder mit Y Pixeln, die rausfallen. Also wo das einfach nicht exakt übereinstimmt, wenn man mal die einzelnen Pixel-Sites nachzählt. Mhm. Und dann denke ich, dass sich das tatsächlich in einem Bereich bewegt. Das ist, glaube ich, fast so wie heute mit diesen Retina-Displays. Du hast ein Retina-Display und das hat bei normaler Betrachtung einfach so eine Auflösung, dass du die nicht mehr wahrnimmst. Also du siehst die Pixel nicht mehr und dann werden da virtuelle Auflösungen drüber gelegt. Und das funktioniert in der Regel, also wenn du, ich sag mal, wenn du nicht 14 bist und die besten Augen der Welt hast, dann wirst du das nicht merken. Ich könnte mir vorstellen, dass da sowas passiert, aber ich glaube auch, wenn du hier forensisch rangehst, also tatsächlich jetzt sagst, ich geh jetzt mal den Fixed Pattern Noise von dem Sensor gucken, wie der sich da möglicherweise verbogen hat, weil da gibt's ja tatsächlich Noise Pattern, die man auch sehen kann, also Muster, die da Sensoren typischerweise machen, die im Rauschen und sei es noch so klein irgendwo noch sichtbar sind mit den entsprechenden Werkzeugen, dann kannst du da, ich würde mal sagen, ziemlich sicher sogar irgendwelche Verbiegungen feststellen. Genauso wie du mit so forensischen Tools auch feststellen kannst, genau basierend auf diesen Noise Prints feststellen kannst, an welchen Stellen was weggeklont wurde oder reingeklont wurde oder hin und her kopiert wurde, weil dann plötzlich die Noise Pattern nicht mehr stimmen. Also das ist, glaube ich, auch so, dass man das dann noch feststellen kann, diese Änderungen. Mhm. Aber für die normale Betrachtung und das selbst mit der Lupe, also ich sehe die Sachen, ich sehe diese Veränderungen da nicht im Normalfall. Wenn ich danach suchen würde, eventuell ja, aber
Ich glaube nicht, dass das tatsächlich so ein echtes Problem ist. Da gibt es natürlich dann Pixelpieper, die jetzt behaupten, sie würden da was sehen, aber ich bin da eher entspannt, was das angeht.
Und man muss natürlich auch sagen, dass natürlich an den Bildrändern, wo ja dann die Verzeichnung eher am stärksten ist bei den Objektiven, in der Regel auch kein feingliedriges Motiv zu sehen ist. Und ich denke mal, dass die Algorithmen da einigermaßen geschickt genug sind, dass sie nicht irgendwie ein Büschel Grashalme oder Sträucher einfach stumpf gleichmäßig in die Länge ziehen oder so, wie man das jetzt mit Photoshop verflüssigen machen würde oder so, sondern das werden schon andere Algorithmen sein, die dahinter stecken. Und wie gesagt, ich kann mir eher vorstellen, dass an den Stellen, wo es auseinandergewölbt ist, gestaucht wird, weil das ist deutlich einfacher zu machen. Und natürlich geht da vielleicht Information verloren, aber kann ja interpoliert werden und verrechnet werden. Das fällt dann dem Auge wiederum nicht auf, als dass irgendwo Lücken entstehen, die gestreckt werden müssen. Ich habe tatsächlich mal angefangen zu suchen im Internet, um mal eine genaue Erklärung zu finden, wie denn verschiedene Verzerrungen in der Kamera korrigiert werden. Weil es müssen Pixel geschoben werden, das ist unbestritten. Das ist digital nicht ganz anders klar machbar. Und es werden in der Kamera auch, also jetzt mal von iPhone oder sowas abgesehen, aber in so einer handelsüblichen Systemkamera glaube ich nicht, dass da eine künstliche Intelligenz drin ist, die 30 Milliarden Motive kennt und dann sagt, das ist ein Graspattern, ich erfinde jetzt ein Graspattern. Das glaube ich nicht. Ich weiß es aber nicht, aber ich glaube das nicht.
Da sind die Kameras noch nicht so weit. Nee. Das geht ja theoretisch, aber das sind die Kameras.
Das wird dann eher in der Software passieren oder sowas auf dem Rechner, wenn du halt die Verzeichnungsinformationen an den RAW-Entwickler schickst und hast dann irgendwas ganz Absurdes wie Lumina oder sowas, die können sowas dann vielleicht. Aber bleiben wir mal beim Normalfall, beim einfachen Entzerren. Und ich habe da nichts Zufriedenstellendes gefunden, worauf ich jetzt hätte verlinken können, wo mal wirklich genau erklärt wird, was passiert eigentlich. Wird gestaucht oder wird gestreckt oder eine Kombination? Und mit welchen Algorithmen passiert das eigentlich, dass das so unauffällig ist? Ich habe ganz viele Beispiele gefunden von Testcharts, die fotografiert wurden mit sehr feinen Linien und diesen Siemens-Sternen am Rand oder mit einfach gleichmäßigen Schwarz-Weiß-Farbbildern. Blöcken, die dann eben entzerrt einfach exakt gerade aussehen. Und da siehst du nicht, dass irgendwie ein Quadrat gezogen oder verzerrt oder irgendwie unscharf wird am Rand. Das ist tatsächlich eine spannendere Frage, als ich dachte, weil jetzt bin ich natürlich neugierig, mit welchen Algorithmen das passiert. Sollte also irgendjemand von euch da Beispiele wissen oder mal drüber gestolpert sein im Netz oder jetzt mal auf die Suche gehen und was finden, lass es uns das gerne mal wissen. Also mich interessiert jetzt nicht ein White Paper mit irgendwie 30, 100 Seiten, die ich mir dann durchlesen muss, weil das werde ich dann eh nicht verstehen, sondern vielleicht mal einfach so ein paar einfache Beispiele, wo man mal vielleicht auch sieht, wo es schief geht oder wo die Grenzen von dem System sind oder warum es eben kein Problem ist, das zu tun. Da muss es doch mal jemanden geben, der das auf Pixel-Ebene mal ausprobiert hat, denke ich mir so. Irgendwo gibt es das im Internet. Naja.
Tja.
Aber spannend. Aber zur Vervollständigung einfach nur Korrekturen wie eben Vignettierung, also Abdunklung, was ja auch durchaus ein Problem ist, wenn der Bildkreis zu eng wird, weil man eben sehr kompakt bauen will. Das ist natürlich relativ einfach zu machen. Du machst einfach die Pixel an der Stelle heller. Du hast im RAW-Material so viel Bildinformation und Farbinformation, dass es kein Problem ist. Das geht einfach. Oder chromatische Aberration, also wenn du halt rötliche, bläuliche, grünliche Farbsäume hast, die dadurch zustande kommen, dass eben die Fokusebene für verschiedene Spektren in der Farbe nicht gleichermaßen auf einen Punkt korrigiert werden, sodass eben, was weiß ich, der rote Kanal etwas weiter vor dem Sensor oder vor dem Sensor fokussiert ist und der grüne ein bisschen weiter dahinter. Dann sind eben die Grundkanäle RGB auf einer anderen Ebene, haben eine etwas andere Größe und die kann man halt sehr gut getrennt voneinander bearbeiten und kann die eben bei so einem halben Pixel oder einen Pixel kleiner machen oder größer machen. Da wird natürlich auch viel interpoliert. Aber dann hast du die Farbsäume weg. Auch das ist relativ einfach machbar und bei den Auflösungen, über die wir reden, fällt das dann auch nicht auf oder es führt sogar zu einem schärferen Ergebnis hinterher. Das sind die einfachen Sachen. Aber in der Tat, Verzeichnungen, wenn ihr da was Schönes findet, eine schöne Webseite, wo das mal ansehlich, ausführlich, anschaulich, wollte ich sagen, gezeigt wird, dann lasst es uns doch bitte gerne wissen. info@happyshooting.de oder hier als Kommentar zur Folge 761 happyshooting.de. Dankeschön.
Und jetzt kommen wir zur Happy Shooting Rechtsberatung. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja keine Anwälte.
Dürfen wir gar nicht, können wir gar nicht.
Dürfen wir gar nicht. Aber es gibt tatsächlich ein interessantes Thema. Und zwar ist hier von einer Anwaltskanzlei Dr. Bar was im Netz aufgetaucht zum Thema Creative Commons Lizenz. Oh. Die sprechen über ein Urteil des Amtsgerichts Frankfurt, was kurz gesagt sagt, stellt ein Fotograf seine Bilder unter eine kostenlose Creative Commons Lizenz, kann er keinen Schadenersatz verlangen, wenn jemand das Foto ohne Namensnennung nutzt.
Okay.
Na, wir hatten das Thema vor ein paar Sendungen mal und da ging es darum, wie wasserdicht ist eigentlich so eine Creative Commons Lizenz. Und da geht es jetzt, also wie gesagt, ich paraphrasiere, bin kein Jurist. Ich weiß auch nicht, das hat mir jemand geschickt. Ich glaube, Tobias war es. Sorry, falls ich das jetzt falsch in Erinnerung habe. Aber das Urteil ist schon interessant, weil es gibt ja Fotografinnen und Fotografen, die irgendwelche, ich sag mal 0815 Fotos unter einer CC mit unbedingter Namensnennung irgendwo hinstellen. Die werden dann genutzt, vermeintlichen Verstoß, ne, weil jemand dann das nicht entsprechend nennt. Und das Ziel ist dann eben, gegen diese Sache zu klagen, gegen die Nutzung zu klagen, beziehungsweise dadurch Geld zu verdienen. Und da sagt jetzt also das Gericht, dass die Grundlage für die Schadensermittlung ist der Verlust, den der Urheber durch den entgangenen Werbeeffekt erleidet. Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass dem Beklagten Aufträge dadurch entgangen sind, dass die Klägerin seine Bilder verwendete. Das heißt, in diesem Fall geht es noch weiter. Es handelt sich nicht um Bilder, die sich von zahlreichen anderen Stadtansichten abheben würden oder sonst einen besonderen Werbewert hätten. Also das ist so, wie es da bezeichnet wird, eher so 0815-Bilder, Schnappschüsse, wo hier steht, gerade bei derlei Fotografien ist nicht ohne weitere Anhaltspunkte davon auszugehen, dass Dritte bei Betrachtung der Fotos unter Nennung des Namens des Urhebers nach diesem gesucht und ihm Aufträge erteilt hätten. Und ebenso ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin durch die Verwendung der Bilder einen Gewinn erzielte, der unter dem Gesichtspunkt des verletzter Gewinns herauszugeben. Also Jura speak auf jeden Fall. Ist die Begründung des Urteils, das Bild hat nicht genug Schöpfungshöhe, das ist ein Schnappschuss, das ist nichts Besonderes, davon gibt es 1000 andere und da hat jetzt keiner irgendwie was dadurch verloren. Ne? Also keiner hat dadurch irgendwie satt was gewonnen oder verloren, dass das jetzt ohne Namensnennung passiert ist. Und es tut zumindest eins dieses Urteil, es schafft eine Präzedenz für diese Fälle, wo ganz bewusst jemand dieses Mittel einsetzt, um dran zu verdienen, letztendlich unlauter dran zu verdienen. Mhm. Solche Fälle gab es ja schon.
Die auf jeden Fall, ja. Also das, ich habe, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust und das ganz ohne Timeline zu sein. Auf der einen Seite würde ich natürlich sagen, also wenn ich Fotos mache und ich schreibe da eindeutig eine Lizenz dran und die Lizenz ist schon so nett, dass sie kostenfrei ist. Was ja auch ein bisschen Selbstschutz ist an der Stelle, weil jeder sollte wissen heutzutage, wenn er ein Bild ins Internet wirft, dann wird das mit der Google-Suche gefunden und es wird irgendjemanden geben, der das irgendwann mal benutzt. Aber dann sagt man wenigstens, dann sei wenigstens so fair und verweise wenigstens auf mich oder manipulier es nicht und stell es als deins rein und solche Geschichten. Und dann möchte man ja schon, dass diese Lizenz dann auch eingehalten wird, egal wie simpel das Bild ist, sage ich jetzt mal.
Als Urheber geht mir sowas auch an die Ehre natürlich, klar,
genau.
Weil ich bin ja stolz auf das Bild, was ich gemacht habe.
Genau, und nicht jeder ist ein Picasso oder so, ne? Manchmal ist es eben das einfache Bild, aber es ist eben vielleicht das letzte Bild, was möglich war von diesem Motiv, weil eben danach, was weiß ich, die Hausfassade saniert wurde und eben anders aussieht oder weggebombt oder was weiß ich. Und dann kann das ja durchaus einen Wert haben, also auch später bekommen. Es muss ja jetzt in dieser Situation noch keine große Schöpfungshöhe haben, aber wer weiß, wie das in 10 Jahren aussieht. Und dann ist es aber schon passiert, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen und bist nicht entschädigt und plötzlich ist das Ding verbreitet und du hast keine Kontrolle mehr. Und das ist ein bisschen doof. Auf der anderen Seite finde ich das wieder ganz gut, dass man jetzt nicht einfach irgendwie losgeht und mit der großen Gießkanne rausgeht und Fotos macht, die irgendwie trickreich ins Netz stellt und dann einfach mal die Abmahnwelle lostritt, weil sagt, hihihi, hast du ja gar nicht getan, ne? Hier ist die Rechnung, 500 € bitte. Das finde ich dann auch nicht gut. Jetzt weiß ich nur nicht, meiner Meinung nach ist ja dieses ganze Abmahnding in Deutschland eh etwas problematisch. Das sage ich jetzt mal so als Laie, der auch schon betroffen war von sowas. Wo ich mir jetzt sage, man muss jetzt nicht an dieser CC-Lizenz irgendwie mit der Schöpfungshöhe kommen und die Lizenz aufweichen, weil da darf jetzt auch jeder sagen, ja komm, also so wertvoll ist das Bild jetzt auch nicht. Ja, dann nimm's halt nicht. Ja, dann fahr halt hin und mach dein eigenes nicht so schöpferisch wertvolles Bild. Wenn's wichtig genug ist, dass du es benutzen willst, muss es ja für dich irgendeinen Wert haben, sonst würdest du es ja nicht nehmen. Also das wäre jetzt mein Argument an der Stelle. Und wenn man gegen diese Abmahnwellen vorgehen will, dann sollte man noch eigentlich bei dem Hebel ansetzen, wie die Abmahnungen halt strukturiert sind. Dann sollte man eben sagen, die erste Abmahnung ist eben nicht kostenpflichtig. Oder es muss vorher erstmal ein persönlicher Kontakt hergestellt werden mit der Chance auf Klärung, Bezahlung oder Unterlassung. Das muss erstmal unentgeltlich erfolgen, weil derjenige, der es getan hat, weil das aus der Google-Suche gefunden hat, ne, wir sagen immer, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das ist in Ordnung. Aber du willst also nicht als Strafe da gleich irgendwie 2 Monatsgehälter bezahlen müssen, weil du einen Fehler gemacht hast. Für jetzt eben vielleicht so ein Bild, wo du nicht mal kommerziell Geld mitverdienst, sondern was dann in irgendeinem Paper bei dir auftaucht oder so als Untermalung oder als Kapitelbild im Podcast oder so. Dann sollte man da doch den Hebel ansetzen und sagen, dass das Konzept Abmahnung muss bei uns anders funktionieren. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Bin damit nicht einverstanden. Also das Ziel kann ich unterstützen, grundsätzlich. Dass man nicht für jeden Popanz da jetzt irgendwie Geld einfordert.
Ich kenne jetzt ja auch die Details von diesem Fall nicht. Ja. Ne? Da geht es jetzt nämlich um eine CC. Da wurde noch nicht mal genau beschrieben, was das für eine CC war. Ich glaube, es geht um die Namensnennung und nicht um nicht kommerziell oder sowas. Das war so, glaube ich, nicht das Ding.
Ja.
Und ich sag mal im Einzelfall, ich weiß nicht, wie weit das nachher als Präzedenz für andere CC-relevante oder verwandte Urteile herhalten wird. Aber ist auf jeden Fall so, ich habe es verlinkt.
Ja.
Kann sich jeder mal selber angucken.
Ja, so ein Ding hier.
Nun gut. Kommen wir zu Sony. Und zwar bin ich da über was gestolpert, was ich ganz cool fand. Wir haben ja schon mal so drüber geredet, dass auch Leute, die nicht so gut sehen können, selbst Blinde fotografieren. Aber das ist natürlich nicht so einfach bei so einer heutigen Kamera. Schau dir mal die Menüs und die Details dieser Kameras an. Die wirst du blind schlecht bedienen können, wenn blind du das nicht gründlich geübt hast und so weiter. Die Sony Alpha 7 Mark IV hat jetzt einen Screenreader eingebaut. Ne? Screenreader ist ein Accessibility-Feature, was dir Dinge vorliest. Also in diesem Fall liest dir das Ding das Menü vor, während du es bedienst.
Ach, ja. Okay.
Das hatten wir hier schon mal kurz bei dieser Geschichte mit dem iPhone, was die Bildinhalte erkennt und dann vorliest.
Ja.
Und hier ist ein Video, das ist hier auf Petapixel, wo jemand das mal erklärt, also der fotografiert, der sieht eben quasi ganz schlecht und der erklärt jetzt mal, wie das funktioniert und wie man es einschält und wie das dann auch teilweise, also bei so Screenreader, das ist ja unglaublich unfassbar, wie schnell die da teilweise vorlesen, die Dinger, was du, wenn du es nicht geübt hast, eigentlich gar nicht mehr verstehen kannst, aber dann sagt das Ding halt mal schnell die wichtigsten Elemente und was für Buttons auf dem Bildschirm sind und wie man die bedienen kann. Du kannst diese Kamera im weitgehend blind bedienen. Das ist noch nicht perfekt, wird da also auch erklärt. Es gibt also so Quick-Menü, wo das noch nicht funktioniert, aber und es ist auch noch nichts drin, was dir die Bildinhalte vorliest. Also
sowas nee, es geht tatsächlich jetzt ums Menü, um die Textinformationen.
Es geht um die Bedienung der Kamera und die Information auf dem Screen. Und Sony sagt selbst, das ist noch nicht perfekt. Wir sind dabei, das zu verbessern. Aber wir wollten es auf jeden Fall jetzt schon mal auch in einer unperfekten Version schon mal draußen haben. Und dann liest die Kamera über ihren kleinen Lautsprecher vor, was du da gerade so
auf dem Bildschirm. Ich sagenhaft, also dass die das überhaupt auf dem Schirm haben, das Thema. Ne? Du musst es ja erstmal verstehen, dass es dieses Problem gibt und dass es einen Anwenderinnenkreis dafür gibt. Und dann musst du halt auch erkennen, dass du das vielleicht machen willst. Das ist ja bei iOS.
Ich
muss
mal kurz den Ton mit reinbringen. Warte mal. Ich bringe hier mal kurz den Ton mit rein. Willst du mal gucken, mal kurz hören?
And to just the novice out there, the novice screen reader user, that down here.
Speed, standard, button, delete button display guide, menu button back.
Hörst du's? I can adjust the speed.
Selected, fast one, unselected, reading button.
Also das ist dann richtig schnell, ne?
Ja, das geht dann,
das ist geil. Das ist,
und iOS das hat das ja auch.
Er hört das auch nicht so schnell, ne? Er hört das auch nicht so schnell, aber manche Hardcore-User, die machen das. Und dann weißt du Bescheid.
Ja, bei iOS kannst du das ja auch machen. Da kannst du ja auch, wenn du nicht mehr gut sehen kannst oder gar nicht sehen kannst, das Gerät durchaus bedienen. Da gibt es auch schöne Videos und hatten wir, glaube ich, ja auch im Podcast schon mal. Das finde ich auch total faszinierend, wie man halt ein Touch-Display als blinde Person bedienen kann, ja. und auch wirklich schnell bedienen kann und zuverlässig bedienen kann. Das ist sehr, sehr geil. Und dass das jetzt ein Kamerahersteller erkannt hat, dass das, dass man seine Kamera vielleicht auch damit bedienen können möchte. Ich finde das gut. Also Shoutout an alle anderen. Das dürfen gerne alle nachmachen. Finde ich eine richtig tolle Sache. Barrierefreiheit, ja. For the win.
Ja, ganz wichtig. Und selbst bei einem Thema, wo du ja erstmal denkst, oh, fotografiert doch niemand, der blind ist.
Aber
ist
halt eben doch. So, ja, ich finde das auch erstaunlich, so, aber.
Ja.
Sehr cool.
Sehr schön. So, noch ein News-Item. Dann haben wir den Newsblock durch. Und das sind die neuen ZIPA-Zahlen. ZIPA.
Da kommst du wieder mit so einem Frustthema.
Die Camera Imaging Products Association.
Wir müssen uns alle neuen Jobs suchen.
Nö, müssen wir nicht, aber das ändert sich. Das ist das Interessante dran. Es ändert sich halt alles. Mhm. Wir haben hier tatsächlich gerade, also die ZIPA, diese Camera Products Association, die Industriezahlen rausgibt, die sagen, also die japanische Kameraindustrie bleibt deutlich hinter den Absatzzahlen des Vorjahres zurück, ne? Das erste Quartal jetzt durch.
Ja.
Das ist also auch eine Erholung jetzt von den Corona-Krisenfolgen, ist noch nicht in Sicht. Und man sieht, dass die japanische Kameraindustrie im ersten Quartal insgesamt, also wir haben hier ein paar Statistiken über verschiedene Arten der Kameras, aber insgesamt hat die Kameraindustrie, die japanische Kameraindustrie im ersten Quartal ein Viertel weniger Kameras ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum.
Das ist schon enorm.
Bam! Ne?
Ich meine, es gab natürlich auch verschiedenste Probleme, die dazu geführt haben, dass gar nicht genügend Kameras zum Verkauf da gewesen sind.
Ja, Moment, kommen wir noch dazu. Also im Moment ist es rückgängig und vor allem bei den Kompaktkameras, das wissen wir aber. Aber selbst bei den Spiegelreflexkameras, bei den spiegellosen Kameras, ist es runtergegangen.
Das kann gar nicht sein. Ich habe zwei Kameras gekauft.
Ja, also. dann haben vier Leute keine Kamera gekauft.
Verrückt. Dafür. Schämt euch.
Ja, und das ist tatsächlich so, das hört man wohl aus der Branche hierzulande, dass die Nachfrage im Moment höher ist als die Menge Ware, die rangeschafft werden kann. Also wir haben momentan tatsächlich Transportprobleme. Und das sieht man auch, wenn man vor irgendwelchen asiatischen Häfen sieht, wie viele Schiffe sich da gerade stapeln, weil irgendwie an allen Ecken und Enden halt Mangel herrscht. Und deshalb werden jetzt auch, das ist interessant, diese knappen Transportkapazitäten scheinen wohl eher für besonders teure Kameras jetzt genutzt zu werden, weil da verdient man ja noch was dran.
Klar.
Und deshalb ist in Europa zwar die Anzahl der Kameras gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken, aber der Wert, also das ist auf unter 70% gesunken, aber der Wert nur auf etwas über 90%. Also sie haben deutlich weniger verkauft, aber
weniger
der Wert
Stückzahl
ist nicht so
einen guten Umsatz gemacht, also einen Gewinn gemacht.
Besser als bei den Kompakten läuft es bei den Objektiven. Da sind die Zahlen zwar auch ein bisschen zurückgegangen, aber die haben trotzdem mehr verdient an den Objektiven. Also Objektive, da liegt der Wert der verkauften Objektive im Vergleich zum Vorjahr um 119%, also auf 119%, die haben also mehr Geld gemacht.
Jetzt wissen wir aber auch, warum neue Objektive nicht nur besser, sondern auch deutlich teurer werden.
Ja, und oder es gibt die günstigen gerade nicht, weil das lohnt sich nicht, die zu transportieren. Und deshalb wählen die Leute dann vielleicht eher was Teures, bevor sie gar nichts kaufen.
Denkbar.
Und was noch interessant ist, In Japan haben hauptsächlich die Objektive für die kleinen Sensorformate, APS-C und kleiner, mehr Geld in die Kasse gespült. Und in Europa sind es mehr die Optiken für Kleinbild und größer.
Okay.
Also in Japan ist der Trend mehr Richtung APS-C und da Geld auszugeben. Bei uns ist der Trend mehr in Richtung
größeren Sensorbereich.
In Richtung Vollformat.
Spannend. Ich muss übrigens korrigieren. Ich muss mich korrigieren, sagt man dazu. Ich mache wieder neue Wörter hier. Ich habe natürlich nicht in diesem Jahr zwei Kameras gekauft. Das war ja noch letztes Jahr. Ne? Deswegen bin ich ja eigentlich schuld, dass die Spanne so groß wird, weil ich den Balken letztes Jahr noch nach oben geschoben habe. Tut mir also an dieser Stelle leid.
Ja, aber ich glaube, die vergleichen das erste Quartal letztes Jahr und das erste Quartal dieses Jahr. Hm. Da bist du also gar nicht drin in der Statistik.
Nee, erst dann in den nächsten Quartalen.
Na gut, ich habe was Interessantes aus dem Bereich KI gefunden. Das hat so peripher mit Fotografie zu tun.
Wenn da Pixel drin vorkommen, immer her damit.
Es kommen Pixel drin vor und zwar reichlich. Und das habe ich tatsächlich ein Thema, was ich aus dem CM-Magazin geklaut habe, weil da habe ich es in der Ausgabe 17 mit dem Thomas Brandt besprochen.
Du sponserst ja auch die Sendung, dann darfst du auch das Thema hier platzieren.
Genau. Und zwar geht es um Videokompression. Es gibt diverse Videokompressionsalgorithmen.
H264 oder sowas meinst du?
Genau, H264 ist ja eigentlich schon eine ganz alte Geschichte. H265, wenn du eher so aus dem Google-Universum kommst, dann hast du VP8, VP9 zum Beispiel. Mhm. Und die sind schon sehr advanced. Also ein VP9 ist schon gerade so, klar, da kommt noch was besser, aber das, was man jetzt so täglich zur Verfügung hat, wenn man jetzt YouTube guckt oder so in Chrome, dann hat man da ziemlich sicher ein VP9 drunter, weil das bei sehr guter Qualität sehr klein komprimiert. Mhm. Wir benutzen hier VP8, also das, was von dir zu mir rüberkommt, ist per VP8 komprimiert, weil das noch ein bisschen CPU-schonender ist, da muss dein Rechner nicht so viel pusten. Aber so generell. So, jetzt geht OpenAI her und baut eine KI, die heißt MuZero, M-U-Z-E-R-O, MuZero. Und die ist eigentlich fürs Zocken gedacht. Die lernt quasi hier StarCraft und Zeug und verschiedene Computerspiele durch gegen sich selbst spielen und wird da quasi besser und dann teilweise eben besser als der Mensch, was das Spielen angeht. Was die jetzt gemacht haben, ist, die haben jetzt gesagt, wir nehmen diese MuZero-KI und füttern der mal was ganz anderes.
Okay.
Nämlich nicht Spielezeug, sondern wir definieren jetzt einfach mal Videokompression als Spiel. Was in dieser Videokompression nämlich passiert, ist, dass im Prinzip in jedem Frame Parameter eingestellt werden. Also jedes Einzelbild von diesen 20, 30, 60 Bildern pro Sekunde kann man parametrisieren und kann man so Details einstellen und die kann man optimieren, diese Parameter. Und das kannst du tatsächlich wie so ein Computerspiel betrachten. Und dann haben die diese MuZero KI mal auf diese VP9-Kompression losgelassen. Mhm. Und jetzt ist ja dieses VP9 ein Resultat von jahrzehntelangen Forschungen, von verschiedenen Algorithmen und da wird wieder draufgesetzt und nochmal besser und nochmal besser. Da haben ja ganz viele wirklich, wirklich schlaue Menschen quasi gearbeitet, um diese Kompression so gut wie möglich zu machen, so klein die Dateien bei so gut wie möglicher Bildqualität. Was hat MuZero gemacht? MuZero hat die Kompression von VP9 mal eben schnell um über 4% verbessert.
Klingt jetzt nicht so viel.
Und das ist richtig viel. Das ist im Bereich von Videokompression mal eben 4% rausschlagen, ist quasi da kannst du eigentlich nur hinten überfallen, weil das ist richtig gut.
Also ich sage jetzt halt 4%, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich glaube, jemand, der sich mit Videokompression beschäftigt und weiß, was bei VP9 schon an kleinen Videodateien mit Qualität rausfällt, wenn deiner sagt, wo holen die denn jetzt nochmal 4% raus, dann für den ist das wahrscheinlich Magie. Kann ich mir schon vorstellen.
Kannst du so sagen, also VP9 ist schon so optimal, optimaler geht es eigentlich nicht. Und dann kommt MuZero und sagt, machen immer besser.
Ich bin aber schon fast beruhigt, dass du jetzt nicht gesagt hast, 40% oder 50%, so nach dem Motto, nochmal eben die Hälfte, so, machen wir mal kurz ein bisschen KI hier, Hälfte, zack, fertig. Da bin ich ja schon fast beruhigt an der Stelle.
ist ja noch nicht aller Tage Abend, weißt du?
Ja. Ja, gut, das war der erste Anlauf, ne? War der erste Ansatz erstmal, denke ich.
Ja. Also, das.
Also, da bin ich sowieso gespannt, was da noch bei rauskommt. Das ist, also, das, was wir heutzutage für Möglichkeiten haben mit Videokompression, das hat man sich früher auch nicht zu träumen wagen. Ja, mal gucken, wo da die Reise so hingeht. Und ob wir demnächst dann irgendwie quasi in der Größe eines durchschnittlichen JPEGs einen ganzen Spielfilm verpacken können.
Genau, hier Christian hat noch einen Input. Das klingt danach, dass das dann nur beim Komprimieren gemacht werden muss und beim Dekomprimieren muss man nichts anpassen. Ist richtig. Also das ist in der Regel so, dass diese Videokompression, dass die Dekompression quasi fix ist und dass man bei der Kompression dann halt an Parametern schraubt, um sie zu verbessern. Das ist auch bei JPEG so, ne? Du kannst ein JPEG, du kannst ja auch den Qualitätsslider einstellen von ganz schlecht bis ganz gut und das bestimmt dann nicht nur die Qualität, sondern eben auch die Dateigröße. Aber alle anderen Geräte, alle Browser, alle was weiß ich, die dann JPEG lesen können oder dekodieren, können das dann trotzdem dekodieren. Mhm. Genauso ist das da.
Also die haben jetzt keinen neuen Kompressionsalgorithmus erfunden, sondern sie haben das VP9 optimiert, sozusagen.
Die haben die Parametrisierung von VP9 optimiert. Mhm. Genau. Was das für die Praxis bedeutet, weiß ich nicht, weil du musst diese Parameter halt im Einzelfall anpassen, je nachdem, was für Material da gerade komprimiert wird. Also wenn du hier zwei Talking Heads wie uns beide hier komprimierst, wo sich auf dem Bildschirm fast nichts bewegt, ist das was anderes, als wenn du hier 60 Frames pro Sekunde Computerspiel komprimierst, um es irgendwie auf Twitch zu streamen oder so.
Mit der Wackelkamera durch einen Wald läufst oder so,
wo andere halt Geschichte,
ständig ne, was los ist. Also du kannst was es ja auch gibt, ist Videos, wo tatsächlich nur eine stillstehende Grafik zu sehen ist oder Zeichentrick oder sowas. Das sind ja alles andere Anforderungen, wo du halt Dinge verstecken kannst in der Kompression oder eben nicht.
Ganz genau. Mhm. Nun gut.
Ja, schön.
Kommen wir zu Adobe. Wir müssen über Adobe reden. Ja, also, ich fange mal so an. Es gibt einen...
Jetzt kommt der Rant, ja?
Pass mal auf. Also, es gibt eine Gruppe YouTuber, die heißen Corridor Crew. Die sitzen in Los Angeles und machen sind Video Effekt-Spezialisten. Okay. Und machen mehrmals die Woche Videos über eigene Filme, Projekte, die sie nutzen, um dann auch quasi neue Techniken zu lernen, neue Software zu lernen, machen aber mit Sicherheit auch noch Auftragsproduktion und so weiter. Und die arbeiten mit allem, was halt so an Tools da ist. Ne? Die haben natürlich ihr Adobe-Abo für Premiere, Adobe Premiere, Adobe After Effects und so weiter. Aber die nutzen auch Houdini und wie sie alle heißen und Blender und was weiß ich alles. Also die haben quasi eine richtig ausführliche Tool-Suite am Start. Aber so eines der Brot- und Butter-Tools, was man im Videobereich nutzt, heißt Adobe After Effects. Das Adobe After Effects wird oft so bezeichnet als das Photoshop für Video, ne? Du hast da so auch so mehrere Layer und kannst dann da eben Sachen animieren und bewegen und rausschneiden und so weiter. Aber im Prinzip kann man das so vergleichen. Also Photoshop für Fotos mit Layern und viel KI und Zeug und das After Effects eben das Ganze für Video. So, einer von den Jungs, Ren heißt er, twitterte dann vor ein paar Tagen, ich zitiere wörtlich, After Effects needs to be rewritten from the ground up or I'm not using this fucking program anymore. Also After Effects muss nochmal von Grund auf neu geschrieben werden oder ich werde dieses Scheißprogramm nicht nochmal verwenden.
Schön.
Und wer die Corridor Crew kennt, der in Videos sieht, der weiß, dass Ren eigentlich so nicht drauf ist. Also da muss schon viel kommen, bis der so wütend ist, um so einen Tweet rauszuhauen. Da muss sehr viel kommen. Okay. Das ist eigentlich ein lieber Junge. Und dann hat sich Adobe nochmal gemeldet online. Natürlich wissen die, wer die Corridor Crew ist. Hey Ren, we are here if you need us. We can bring specific issues to devs, to developers, offer troubleshooting suggestions or put you in direct contact with someone on the team. Happy to help. Let us know what's going on with your app.
Das ist aber mal ein Angebot. Also ein Kontakt direkt in die Entwicklungsabteilung kriegst du sonst nie.
Moment, das bieten die an. Ob das dann auch passiert, ist noch eine ganz andere Frage.
Ja, aber alleine das anzubieten und das öffentlich, hallo.
Ja, dann hat er sich einen Tag später nochmal auf Twitter dazu geäußert und schreibt, I caused a bit of a stir yesterday with this tweet. Ich habe gestern ein paar Leute überrascht. I've always defended After Effects and Premiere, even as all my peers switched away. Also ich habe das immer verteidigt, After Effects und Premiere, auch während alle meine Kollegen davon weggegangen sind. Mhm. So wie du und ich kein Photoshop mehr benutzen. Ne? Mhm. But I've had enough. After Effects just feels too old and decreed and it's making me too angry. I don't like being angry. Also, mit diesem Tweet habe ich gestern ein wenig Aufsehen erregt. Ich habe Premiere immer verteidigt, selbst als meine Kollegen sich abgewandt haben. Aber jetzt habe ich genug After Effects, fühlt sich einfach zu alt und zu altersschwach an. Und das macht mich zu wütend und ich mag es nicht, wütend zu sein. So, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber dann habe ich...
Entschuldigung, ich stelle mir nur gerade vor, dass er dann mit Adobe Kontakt aufnimmt. Die sagen, okay, pass auf, hier ist der Kontakt mit unseren Developern, mach mal eine Videokonferenz mit denen. Und dann macht er eine Videokonferenz mit denen und schildert das Problem. Und die EntwicklerInnen von Adobe sagen, ja, wissen wir, hast du recht.
Ja, das, also der Grund, warum man so denkt oder so fühlt, ist halt nicht, weil da ein oder zwei Bugs drin sind, sondern weil da Bugs drin sind, wo du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst also da hilft es nichts, wenn dann jemand einen Bug fixt. Da sind noch genügend andere Sachen.
Ja, so oder weil vielleicht ein ganzes Konzept irgendwie kaputt ist und also.
Ja. Naja, da passiert noch ein bisschen mehr. Also ich habe dann nämlich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir mal den CorridorCast an. Die machen so ein Videopodcast, wo die dann zu mehreren quasi drüber erzählen, über die Dinge und das eben auch da thematisiert haben. Also wirklich eine Stunde lang im Prinzip genau dieses Thema thematisiert haben und das auch nochmal ein bisschen einordnen. Ne, weil es geht tatsächlich um After Effects und um Premiere. Es geht nicht um andere Dinge, die Adobe macht.
Hm. Ja, man muss das auch tatsächlich immer unterschreiben. Also man kann
man nicht muss das trennen, ne?
Unterscheiden. Nicht unterschreiben, man muss es unterscheiden. Also Adobe ist ja nicht per se doof. Ja, die können ja schon was. Man muss immer gucken, welches Produkt meint man denn gerade oder welchen Use Case meint man denn.
Ja, also dann erzählt eben Nico, einer von den Jungs da, wie er in einem ganz neuen Install, also er hat After Effects frisch installiert, from scratch sozusagen. Mhm. Und dann konnte er eine ProRes-Videodatei nicht öffnen. Die hat dann im Preview nichts angezeigt. Und er weiß bis heute nicht, warum. Ne? Ging halt einfach nicht. Und dann sagt er, it's getting to the point where us loyalists, also wo es ist soweit, dass wir Loyalisten, we are now fed up enough to leave. Und sagt
ja,
dann.
Irgendwann reicht's dann. Ja.
Und was den Ren dann so weit gebracht hat, sagt also Nico, it's not the first time it's crashed on him. It's not the 10th time it has crashed on him. It's not the 100th time it's crashed on him. We are talking thousands of times. Mhm. Also das Ding fliegt ihm einfach auch bei frischen Installationen um die Ohren und Begründung, sagen sie, ist halt, dass da Jahrzehnte an Technical Debt, also an technischer Schuld dahinter liegen. Ne? Du hast halt lange nicht aufgeräumt, wo es nötig gewesen wäre oder angepasst, wo es nötig gewesen wäre und da ist dann halt irgendwann läuft das halt über.
Das sind noch große Softwareprojekte. Das ist eine alte Software, die immer weiterentwickelt wird, die immer weiter gepumpt wird. Und ich kenne das ja direkt als Softwareentwickler aus einem Softwarehaus, wo du immer wieder mal alle paar Jahre wieder stehst du vor einer großen Entscheidung. pflegst du das jetzt weiter? Hast du eine Chance, von innen aufzuräumen, ohne vorhandene Funktionalitäten zu brechen und Workflows zu brechen, Dateiformate zu brechen? Das muss alles weiter funktionieren. Du müsstest einen enormen Aufwand reinstecken, um ganze Oberflächen und Workflows neu zu programmieren, auf eine neue Codebasis zu heben, weil man, du hast neue EntwicklerInnen, der alte Code wird nicht mehr verstanden. Du hast Leute, die haben mal einfach angefangen und haben in 10 Jahren viel dazugelernt und könnten das heute wesentlich besser. Du hast heute Computer, mit denen du Dinge machen kannst, wo du früher ganz eklige Workarounds programmieren musstest, die jetzt da drinne sind, die heute nicht mehr nötig wären, weil du, was weiß ich, mit 64-Bit mehr Speicher adressieren kannst und ähnliche Dinge. Und du stehst dann davor und sagst, wie viel Zeit kannst du jetzt investieren, um das von Grund auf neu zu schreiben, weil kein Kunde bezahlt dich dafür, dass du das Programm funktionell und inhaltlich nicht änderst. So.
Jetzt pass auf, jetzt gucken Sie dann mal spaßeshalber auf den Stockpreis. Mhm. Die Adobe-Aktie war im Dezember 2011 bei $20. Mhm. Die Adobe, und dann ging das CC-Abo los und dann ist die Adobe-Aktie auf $650 gegangen.
Ich weiß. Mhm.
Und dann sagt einer, I'm okay paying subscription prices for professional software. Also ich zahle ja gerne das Abo, wenn es professionelle Software ist. Aber es geht halt aus deren Sicht an den Profis vorbei. Und der Fokus bei Adobe, wieder laut Koidoku, liegt halt offensichtlich auf neue Abonnenten und nicht auf das, was die Profis brauchen.
Das Einfache.
Da heißt nämlich genau dieses, they are constantly adding new things because that brings in new subscriptions. Ja, da hast du ständig irgendwelche neuen flashy Dinge, die mehr oder weniger hilfreich sind. Und vergisst eigentlich dein ursprüngliches Publikum, weil ja, Stabilität und Performance einbauen sind halt nicht sexy, ne? Die bringen keine neuen Subscriber und
wir sprachen in der Pre-Show über Dropbox, über OnePassword.
Die Grundsubstanz ist halt immer älter und also Koidoku vergleicht das Ganze mit einem alten Haus, auf dessen Fundamente dann, ne? Hast ein altes Fundament aus Hohlblockziegeln und da werden dann neue Stockwerke oben drauf gesetzt.
Ja, natürlich.
Ohne dass das Fundament verstärkt wird, so fühlt sich's dann an, ne? Wie es wirklich aussieht, ist nochmal eine andere Sage, aber drunter steckt halt alter Single-Thread-Code, ne, der so aktuelle moderne Computerarchitekturen und Prozessorarchitekturen nur bedingt nutzt. Ja. Und dann fragen sie noch, warum haben die eigentlich 26.000 Angestellte? Das ist eine ganze Menge an Leuten.
Ja, das sind natürlich nicht alle SoftwareentwicklerInnen, ne? Das ist.
Ich verstehe das schon, klar. Das wird auch nichts helfen. Du weißt es selber, je mehr Leute man auf was draufwirft, also eine Frau braucht 9 Monate für ein Baby und 10 Frauen brauchen auch 9 Monate für ihre Babys. Also
ja, hast halt mehr Babys dann. Und von dem Stockpreis kannst du auch keine Mitarbeitenden bezahlen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Irrtum. Du hast zwar einen hohen Wert, deine Firma hat halt einen hohen Wert, aber das ist virtuelles Geld, das ist ja nicht da.
Ja. Naja, das ist da in dem Moment, wo du seine Aktien verkaufst.
Ja, das machst du ja aber nicht.
In der Zeit irgendwie hast.
Ja. Also gut. Du als Kunde machst das, aber als Firma hilft dir das gar nichts, dass dein, also was heißt gar nichts, aber die hilft es jetzt für die Bezahlung deiner Mitarbeiter oder zum Schreiben eines neuen Produktes nichts, dass du einen hohen Stockpreis hast. Kriegst vielleicht leichter irgendwelche Kredite oder sowas, das kann schon sein. Aber das ist ja auch immer so ein Irrglaube nach dem Motto, es hat sich jetzt um Faktor 10 oder was erhöht, dann müsste doch mal die Qualität besser werden, aber das hat halt nichts miteinander zu tun.
Ja, ich wollte das eigentlich nur mal hier thematisieren, weil es schon auch ein bisschen das Gefühl widerspiegelt, was wir ja schon hier geäußert haben.
Wenn wir drüber ranten, zielt das eigentlich genau in diese Richtung.
Wir wollen jetzt aber auch produktiv sein in
dieser Richtung. Ich muss an dieser Stelle aber genau wegen produktiv sein. Ich muss ja sagen, also ich kann über After Effects nicht sagen. Ich habe das nie benutzt. Ich habe das immer bewundert, was Leute damit machen. Und habe mir immer gedacht, das müsste ich mir eigentlich mal angucken, wie das funktioniert. Und hatte nie die Zeit und die Muße. Aber mit Lightroom Classic arbeite ich relativ viel. Und da muss ich sagen, hatten wir ja auch so ein Tief erlebt, wo Lightroom Classic wirklich das Gefühl hatte, jetzt wirklich am Ende zu sein. So, da geht nichts mehr und irgendwie hat Adobe offensichtlich keine Lust mehr dazu, damit was zu machen. Das war so ein Gefühl. Das wurde träge, obwohl die Rechner immer schneller wurden. Unangenehm zu benutzen, wenn du ein bisschen gestempelt hast und so weiter. Das war eine Zeit. Und ich finde, dass Adobe da ziemlich die Kurve gekriegt hat. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie da neue Leute eingestellt haben, ob sie alte Leute wieder eingestellt haben, ob sie tatsächlich Code unter der Haube komplett neu geschrieben haben mit pfiffigem Personal. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass ich Adobe mit Lightroom Classic wirklich, wirklich ins Zeug gelegt hat. Das ist wirklich schnell geworden. Sie haben eine M1-Anpassung gemacht für die Apple M1-Prozessoren, wo es dann nochmal schneller geworden ist. Sie haben da neue Features reingebaut. Sie haben das nicht liegen lassen, obwohl wir alle gesagt haben, jetzt kommt nur noch die Cloud-Version und die schmeißen alles andere weg. Warum sollten sie es noch optimieren? Sie haben es nicht gemacht. Sie haben da Energie reingesteckt. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Leute bei After Effects genau an diesem Punkt sind, wo wir mit Lightroom Classic waren. Du weißt, dass ich sehr viel Zeit investiert habe, mir Alternativen rauszusuchen und anzugucken, weil ich war wirklich wechselwillig. Ich wollte es wirklich wissen. Dass viele, viele Stunden, viele Tage, viele Wochen sind da reingeflossen. Und jetzt bin ich dann doch ganz froh, dabei geblieben zu sein, weil sich das echt gemausert hat. Und wahrscheinlich müsste Adobe jetzt Ähnliches einfach auch mal mit After Effects oder auch mit Illustrator und so Geschichten machen.
Und trotzdem bin ich immer noch froher Hoffnung, dass irgendwann Serif vielleicht auch noch mal ein Affinity Lightroom rausbringt oder so. Mehr Konkurrenz kann da nur gut sein.
Konkurrenz wäre auf jeden Fall gut.
Ja. So, jetzt aber, um hier produktiv zu bleiben, habe ich mal geguckt, was gibt's denn gerade so für Alternativen? Ne? Wer jetzt, also im besonders Premiere, also als Videoschnittprogramm verwendet, hat nämlich Alternativen. Und da steht gerade ganz oben DaVinci Resolve. Das ist.
Da bin ich schon ein paar Mal drüber gestolpert. Das war hier, glaube ich, sogar bei Arte Mini Pro oder so, gibt es so eine kostenlose Lizenz dabei.
Es gibt eine kostenlose Lizenz, das kostet nämlich nichts in der Standardversion, beziehungsweise in der sogenannten Studio-Version dann $300 knapp. Das ist für die Leute, die es benutzen und gelernt haben zu benutzen, ist es wirklich modern und sehr, also ich benutze es selber nicht, aber ich habe schon Leuten über die Schulter geguckt. Du hast alle Workspaces, die du brauchst, in einer App, also dann auch zum Beispiel die besten Color-Tools, Farbtools, ne, da kommt das ja her, das ist von Blackmagic. Es scheint wohl sehr gut für Kollaboration zu klappen, also du kannst wohl gut mit anderen zusammenarbeiten, und die freie oder die Gratis-Version hat die meisten Features, also du kommst sehr weit mit der Gratis-Version. Aber das Problem dabei ist, dass es wohl eine sehr steile Lernkurve hat. Also man muss da wirklich von vorne anfangen, weil es vom Prinzip wieder anders funktioniert. Also wer so linear arbeiten gewöhnt ist, der wird da erstmal ein bisschen Zeit investieren müssen. Die andere Alternative, vor allem wenn du auf dem Mac bist, ist Final Cut Pro. Das benutze ich, das kostet, das hat 90 Tage Trial, aber dann $300. Ich fühle mich da sehr zu Hause drin, klasse Interface, funktioniert sehr gut, ist sehr.
Aber jetzt kein After Effects, oder? Das wäre jetzt mal eine Alternative zum Premiere dann, ne?
Das sagte ich vor ungefähr 2 Minuten. Das ist eine Premiere-Alternative, genauso wie das DaVinci ist auch eine Premiere-Alternative. Wie gesagt, Final Cut Pro, super Interface, sehr, sehr ausgiebige Features, Updates kosten nichts, ist auch nicht überall üblich. Negativ fällt halt der hohe Preis dann mit $300 in die Waage, wobei, wenn man es professionell nutzt, ist das nichts. Und es hat in den letzten Monaten keine größeren Updates gegeben, sondern es wird gepflegt, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, boah, hier Feature, da Feature.
Und du kannst in der Regel neue Features nur benutzen, wenn du auch auf die aktuelle macOS-Version upgradest. Das ist nämlich ein Problem, was ich gerade habe, dass ich ein Feature gerne benutzt hätte, aber ich kann das macOS noch nicht aktualisieren.
Dann musst du da noch warten. Ansonsten, was hier auch noch als Alternative aufgeführt wurde, wobei das ist jetzt, ich sag mal, die etwas weniger full-featured Alternative, mehr so für den Amateurbereich, das ist Pinnacle Studio. Standardversion $60, Plusversion $100 und die Ultimate-Version $129, $130. Das ist relativ accessible. Also man kann es relativ leicht bedienen, hat gute Feature, ist vom Preis her im Vergleich zu den anderen großen nicht so schlimm. Ist aber ein Windows-Programm und für manche dann doch ein bisschen zu sehr auf Einsteiger getrimmt. Aber das wären mal so ein paar Möglichkeiten, da vielleicht was anderes zu verwenden. Für After Effects ist es so ähnlich wie für Lightroom. Es ist schwierig, da Alternativen zu finden.
Das denke ich mir.
Auf dem Mac hast du Motion, aber das ist vom vom Paradigm, vom Benutzungsparadigm quasi auch schon auch nochmal wieder ganz anders als so ein After Effects. Da musst du ganz anders rangehen. Da kannst du auch klasse Ergebnisse mitmachen, aber das ist schwierig, sich da reinzudenken, habe ich festgestellt. Das ist nicht so deterministisch vom Gefühl her. Aber du kannst auch da klasse Ergebnisse haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich mal, den Podcast anzugucken oder anzuhören. CorridorCast Episode 137 gibt es auch, glaube ich, als Audio.
Haben die denn mal erzählt, wohin denn ihre Kollegen so gehen oder was sie glauben, wohin sie dann gehen würden?
Nee, die reden dann schon von anderen Produkten, die erklären so ein bisschen, was sie tun. Das ist recht vielfältig. Die haben wirklich so alles unter der Sonne quasi in Benutzung.
Und wahrscheinlich gibt es dann nicht die eine Lösung als Ersatz, sondern als Ersatz für die eine Software hast du dann wieder drei andere Programme, mit denen du verschiedene Dinge dann tun kannst oder so. Ne?
Ja, genau.
Ja, spannend.
Ja. Auch, also es ist ein interessantes Thema. Adobe ist nach wie vor nicht kontroversefrei.
Nee, und das dann schaffen sie. Aber vielleicht machen sie es auch absichtlich, weil so bleiben sie in den Podcasts und das ist ja auch Werbung. Ne? Bad News are good news.
Bin ich mir noch nicht ganz sicher. wenn man dann mal viel Video editiert hat, ist irgendwann die Platte voll. Oder heute die SSD. Was macht man denn da? Boris, du hast da mal was aufgeschrieben.
Ja, und zwar, mir war das jetzt die letzten Wochen, als wir hier aufgenommen haben. Ich habe da oben in der Menüleiste am Mac, habe ich immer so eine Anzeige, wie voll meine SSD ist, also die interne SSD vom Mac. Und die war bedrohlich voll. Das ist so eine Tortengrafik, die wurde schon bedrohlich voll. Und an meinem MacBook Air, an dem ich in letzter Zeit hauptsächlich arbeite, wenn ich irgendwelche Fotoshootings bearbeite, die war auch schon ziemlich voll. Noch nicht bedrohlich voll, aber schon ziemlich voll. Der Unterschied ist, der iMac hier hat 500 GB, das MacBook Air hat 1 TB. Also auch ziemlich voll war mir zu voll. Und dann dachte ich, wo kommt denn das jetzt her? Und dann musste ich erstmal suchen und dann gibt es halt Möglichkeiten herauszufinden, wo auf der Festplatte denn der Speicherplatz weggeht. Da gibt es diverse Tools, die einem dann Verzeichnisbäume anzeigen und die Größen ausrechnen. Man kann das am Mac auch im Finder machen, indem man da in diese Listenansicht geht und dann Ordner aufklappt und mit Command J sagt, berechne mal die Dateigrößen. Die Ordnergrößen sollen berechnet werden und dann kannst du auch nach der Ordnergröße sortieren. Und sowas kann man da schon alles machen. Man kann sich aber auch ein Tool nehmen. Bei mir ist es Daisy Disk, ist ein Tool, kann ich empfehlen. Das zeigt das schön grafisch an. Da kann man navigieren und auch aufräumen. Und der scannt dann mal eben die ganze SSD und macht dir dann eine schöne grafische Auswertung, wo denn der Platz drauf geht. Und da habe ich dann natürlich zwei große Punkte gefunden, nämlich am MacBook Air, das ist jetzt aber keine Überraschung gewesen, da lagen einfach noch sehr viele RAW-Dateien, zum Beispiel vom Hochzeitsshooting, was ich hatte und vom Kennenlern-Shooting, was ein paar Wochen davor stattgefunden hatte, das hatte ich auch noch drauf und es waren noch ein paar private Shootings da drauf. Normalerweise bearbeite ich die halt auf dem MacBook Air und wenn ich dann fertig bin, schmeiße ich das alles aufs NAS und dann sind die da wieder runter. Die lagen da halt noch nicht drauf, also Lösung, in Lightroom die Bilder aufs NAS verschieben. Dauert halt ein bisschen durchs Netzwerk. Und dann gegebenenfalls nochmal den Papierkorb lokal leeren und dann sind die schon mal runter. Aber es war immer noch ziemlich voll und das hat ja auch keine Auswirkung auf den iMac, weil das ist ja auf dem MacBook Pro. Also warum war der iMac so voll? Da habe ich rausgefunden, dass die Lightroom Classic Preview-Datei, da gibt es halt eine Datei, die endet hinten auf .preview oder sowas, LR Preview. Das ist im Grunde genommen eine Ordnerstruktur.
LR Previews, glaube ich.
Oder Previews. Das ist eigentlich eine Ordnerstruktur. Auf dem Mac sieht die wie eine Datei aus. Unter Windows ist das halt eine Ordnerstruktur. Das waren fast 200 GB. Die hier belegt waren.
Für eine SSD erstmal viel, ja.
Und wenn du eine 500 GB SSD hast, auf der du ja noch ein bisschen andere Dinge tust, außer nur mit Lightroom zu arbeiten, dann ist das schon ein beachtlicher Anteil. Und da habe ich erstmal überlegt, wie das sein kann, dass die so groß wird. Weil da landen halt die Standard-Previews drinne, die kleinen, die mittleren, die großen, bis hin zu der Größe, die man gesagt hat, dass man sie berechnet haben will. Und die bleiben da auch drinne, weil Lightroom die braucht, um in der Bibliotheksansicht die Vorschaubilder anzuzeigen, dass man da halt durchscrollen kann und auch was sieht. Ohne diese Previews-Datei sieht man da nichts, beziehungsweise wenn es den nicht gibt, dann werden sie dann erzeugt für das, was angezeigt werden soll. Und das dauert dann halt immer einen Augenblick, weil dann die RAW-Datei gelesen wird, dann wird halt wieder eine Preview berechnet und fertig. Jo. Aber die wird halt nicht von alleine kleiner. Du kannst ja zum Beispiel sagen, bei den 1:1 Vorschauen, da gibt es eine Einstellung im Lightroom-Katalog, wirf die mal nach 30 Tagen weg. So, wenn ich fertig bin mit dem Shooting bearbeiten, brauche ich die 1:1 Vorschauen nicht mehr, dann wirf die mal weg.
Hilft aber nicht so viel, wie man denkt, ne?
Das sollte ja eigentlich helfen, aber wir hatten es in der Vergangenheit schon, das scheint nicht so zuverlässig zu funktionieren mit dem Wegwerfen. Es ist unklar, wann für Lightroom 30 Tage rum sind. Und am Ende des Tages ist das eine Preview von vielen verschiedenen, die es pro Bild gibt. Und das bringt am Ende nicht so wahnsinnig viel. Also, jetzt muss ich dazu sagen, warum das was mit dem iMac zu tun hat, obwohl ich ja am MacBook Air bearbeite. Ich habe ja so eine Synchronisation laufen. Das heißt, ich synchronisiere den Lightroom-Katalog und damit auch die Preview-Dateien zwischen dem iMac und dem MacBook Air. Das läuft über die Synology mit Resilio Sync, dass ich immer auf beiden Rechnern denselben Stand habe und an beiden arbeiten kann. Das so. Und dann ist mir eingefallen, was ich gemacht habe. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit, schon viele Wochen, Bilder gesucht in meinem Lightroom-Bestand. Und das sind ja irgendwie über 100.000 Fotos da drinne. Und da habe ich halt viele Suchen gemacht, habe viel rumgescrollt, habe so durch wirklich alte Jahre durchgescrollt und habe Motive rausgesucht für einen bestimmten Anwendungsfall. Und dabei bin ich also wirklich durch, ja, wahrscheinlich 3/4 des Katalogs durchgescrollt. Und während man da so durchscrollt, habe ich ja gerade gesagt, werden Previews berechnet. Und die räumt er auch nicht wieder weg. Weil ich könnte ja jederzeit wieder so eine Suche machen und da durchscrollen wollen. Und das hat sich echt geläppert. Scheiß die Wand an. Die Lösung ist natürlich dann wieder so einfach wie trivial. Nämlich einfach diese Previews-Datei löschen. Sie ist halt nur wichtig, wenn man sofort und schnell durch diesen Katalog scrollen will. Aber wenn man jetzt sagt, ja Mai, wann muss ich das nächste Mal in Fotos von 2005 gucken? Das wird wieder eine Weile dauern. Also schmeiß weg. Da habe ich diese 200 Gigabyte weggeschmissen. Das wird dann ja auch wieder synchronisiert auf den iMac. Habe den Papierkorb geleert. Und dann war schon mal wieder Platz auf dem MacBook Air, aber auf dem iMac nicht. Und dann denke ich, was ist denn? Moment mal. Also grundsätzlich ist das die Lösung. Wer jetzt nicht so eine Schweinerei macht wie ich, ist jetzt an dieser Stelle fertig.
Wollte ich gerade sagen, ich habe ja immer so ein leichtes Bauchweh, wenn du von dieser komischen Synkerei erzählst.
Ich empfehle es explizit nicht.
Nicht computerisierte Menschen, die Basics nicht verstehen, die machen sich damit alles kaputt.
Nicht machen.
Aber so schnell.
Nicht machen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut.
Don't do as I do as I say. Genau.
Exakt. Und dann war nämlich jetzt genau das Problem, dass dieser Resilio Sync natürlich das Löschen dieser 200 Gigabyte Datei synchronisiert hat und hat sie natürlich auch vom iMac entfernt. Resilio Sync hat aber durchaus eine interne Archivierungsfunktion, dass du auch nochmal ein Undo machen kannst oder ein Backup also eine Sicherung wiederherstellen kannst. Also sagst, hier ist eine Synchronisation schief gelaufen, gib mir mal die letzte Version. Das kannst du alles machen. Jetzt waren also diese 200 Gigabyte nicht mehr in dem Ordner, wo die Datei zu finden war für mich, sondern jetzt lag sie in einem versteckten Ordner, im Archivordner, den man so auch erstmal nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie Resilio Sync funktioniert. Dank Daisy Disk habe ich das dann aber gefunden und dachte ich, ach, stimmt, da gibt es ja einen versteckten Ordner. Und dann habe ich die da auch noch mal gefunden und habe die bei Resilio Sync einfach auch aus dem Archiv rausgekillt. Also einfach vom Finder gelöscht. Und siehe da, jetzt ist wieder hier fast die halbe SSD frei, wie das sein muss. Und was ich dann halt noch mal gemacht habe, ist eben Lightroom noch einmal zu starten. Und bei den letzten, also den aktuellen Bildern jetzt von 2022 und den letzten von 2021 nochmal durchzuscrollen, dass er die nochmal lädt und die Vorschauen berechnet, damit ich, wenn ich da eben ran will, nochmal schnell Bilder habe. Aber das sind jetzt halt keine 200 Gigabyte mehr.
Tja. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp zu dem Thema Platz schaffen und zwar auch mit Lightroom, in Kombination mit Lightroom. Das ist eine Geschichte, die ist schon von 2014, also 8 Jahre alt, aber es ist immer noch aktuell. Und zwar, wenn du in Lightroom Bilder löschst, dann hast du zwei Möglichkeiten in der Regel aus deiner Library, aus deiner Bibliothek. Du kannst die Bilder löschen aus Lightroom, aber nicht von der Platte, oder du kannst die Bilder auch von der Platte löschen. Und das passiert ganz gerne mal, dass man Bilder aus dem Lightroom-Katalog löscht, die aber in dieser Verzeichnisstruktur noch drin sind. Das sind dann die sogenannten Orphans oder Waisenkinder. Die findest du eigentlich so erstmal nicht mehr, aber sie nehmen halt Platz weg. Wenn das deine RAW-Bilder sind, dann nehmen die so viel Platzbilder weg, wie diese RAW-Bilder wegnehmen. Und da habe ich
Das kann sich läppern, ja.
Genau, und da habe ich vor 8 Jahren einen Artikel geschrieben auf Tips from the Top Floor: 7 Steps to Reclaim Valuable Disk Space by Cleaning Up Your Lightroom Orphans. Das ist einer meiner meistgeklickten Beiträge überhaupt, weil genau dieses Problem Leute oft haben. Und im Prinzip ist es sehr einfach. Ich habe es wirklich Schritt für Schritt beschrieben mit einer roten Warnung vorne dran. Das bedeutet nämlich wirklich, dass da Dateien gelöscht werden. Also Vorsicht, am besten nur mit einem Backup und so weiter. Aber da kann man tatsächlich gigabyteweise Platz wieder freigeben. Und die Methode ist relativ einfach. Du guckst mal vorher nach, wie viel Platz da belegt wird, dann machst du einen Synchronized Folder, du kannst also deine komplette Ordnerstruktur nochmal synchronisieren, dann findet der die Bilder nämlich wieder und packt die dir in, und zwar importierst du die nicht mit Copy, dass die quasi in deinen Lightroom-Katalog nochmal reinkopiert werden, sondern mit Add hinzufügen, dann werden die nicht nochmal dupliziert und dann hast du die in deiner Recent Imports Sammlung drin. Und dann kannst du die durchgucken und kannst sehen, ist das noch, ist das nicht und so weiter. Und dann kannst du sie von da aus tatsächlich hier mit auf dem Mac Command Backspace
und dann bestätigen von
oder Control Backspace
Platte
löschen. Und dann fragt er dich, willst du das von der Platte löschen? Und wenn du die dann von der Platte löscht, sind die weg. Und dann kannst du hinterher noch mal gucken, wie viel Platz das freigemacht hat. Also als ich das erste Mal gemacht habe damals, ich glaube,
guter
ich
Tipp,
irgendwie 30, 40 Gigabyte an Bildern. Das
ist irre, ja.
Das kann so schnell passieren, wenn du aus Versehen mal so ein, oder nicht aus Versehen, du löschst einen Ordner von der Platte mit richtig vielen Bildern drin. Und das waren mehr, das waren, glaube ich, 100 Gigabyte oder so. Und dann sagst du im Eifer des Gefechtes, ja, nee, löschen, aber hast dir dann nicht von der Platte gelöscht.
Das ist, Verhalten also, ist ja auch unterschiedlich, ob du das direkt auf dem Folder in der Bibliothek machst oder ob du das aus einer Sammlung machst. Da ist das Löschen dann ein bisschen anders gestaltet und so, weil es dann nur aus der Sammlung löscht und solche Späße und dann bleibt es dann doch noch auf der Platte. Aber da können die irresten Sachen passieren.
Also ab in die Beschreibung, da ist es verlinkt. Der Sehr Artikel gut. ist unglaublich alt, aber er ist immer noch gültig.
Ja.
Lightroom ist tatsächlich, ich meine, das muss man Lightroom hoch anrechnen. Es ist ja in vielerlei Hinsicht tatsächlich eine Bank. Also
schon.
Das ist sehr stabil im Sinne von Veränderungen. Klar ändern sich da immer wieder Sachen, aber so die Grundfunktionalitäten, die man ja als Profi auch schnell und ohne Denken bedienen können möchte, wo man so quasi sich dann so Muscle Memory aufgebaut hat, die sind in der Regel da, wo sie sind. Und da, wo sie sind, bleiben sie. Und dann, also ich kann, in Lightroom kann ich so schnell arbeiten wie in nichts anderem.
Ja, das ja die ganze Tastaturbedienung und so, die ist ja seit Anfang an so geblieben. Das haben sie schon gut
gemacht. Die könnte man auch verbessern an manchen Stellen, aber
ja, manch einer sagt dann, gestattet es doch dem User, seine eigene Tastaturbedienung zu machen, weil das könnte ja auch sinnvoll sein. Oder erlaube mal von Haus aus eine MIDI-Zuordnung zum Beispiel. Das wären so Optionen, aber
genau.
Ja.
Übrigens, Burkhard schreibt ja noch, löschen, aufräumen und löschen lieber in Raten machen. Bin da auch schon böse auf die Nase gefallen. Ja, und vorher immer einen dicken Backup. Ne? Das ist
Backup ganz wichtig. Ist immer eine gute Idee, egal
was man tut. Datensicherung, wenn man dabei Fehler macht, dann ansonsten kann man sich da was zerschießen.
Daten, die nur an einem Ort existieren, existieren nicht. Und wenn du kein Backup hast, sind dir die Daten nicht wichtig. Klare Aussage. Kein Mitleid, kein Backup, kein Mitleid.
Auch schon schmerzhaft lernen müssen.
Ja, wir sprechen aus Erfahrung, Leute.
Ganz kurzes Analogthema, wirklich nur ganz kurz. Und zwar gibt es einen alternativen Druckprozess, den Lithprint. Und das ist im Prinzip, ist das ein bestimmter Look, den Bilder machen, also L-I-T-H Print geschrieben. Und das ist ein... Ja, da kommt das wohl her.
Okay.
Macht einen sehr bestimmten Look mit sehr harten und schon so körnigen Schatten. Und das ist ein ganz typischer Look und der ist Ja, den konntest du eben bisher relativ gut mit bestimmten Papieren machen. Also wir reden da tatsächlich von Fotopapier und bestimmten Entwicklern und Chemiekombinationen. Ging das sehr gut. Und da habe ich vorhin einen kleinen Shoutout gelesen, den ich mal kurz hier in die Sendung mit reinnehmen wollte, weil der Marco hat da eine Frage und schreibt an alle Freunde des Livprints. Der hat das hier im Slack auf dem Analogkanal geschrieben. FOMA hat die Oberfläche und die Chemie des FOMATONE 131 Papiers geändert. Livprints funktionieren damit nun nicht mehr. Damit bleiben für Livprints nur mehr alte, abgelaufene Baryt-Papiere. Sollte noch jemand was in die Richtung rumliegen haben, bin ich gerne bereit, das abzunehmen. Bin auch in Kontakt mit diversen Chemieherstellern, ob und wie man da was an der Chemie drehen kann, damit das trotzdem wieder geht. Also da ist wohl sein Lieblingsprozess gerade kaputt gegangen wegen einer Produktanpassung, Änderung. Wer da was weiß, wer da helfen kann, wer vielleicht noch altes FOMATONE 131 rumliegen hat und das nicht mehr braucht, wie gesagt, Analogkanal im Happy Shooting Slack ist die richtige Anlaufstelle. Vielleicht auch nur, um sich dann auch nochmal über die Änderungen an dem Papier auszukotzen, aber.
Okay.
Jo. Ja, ansonsten. Oh, wir sind ja fast durch, aber ich habe hier noch eine kleine, ja, die heutige Sendung wird euch präsentiert vom CM-Magazin. Nur einen kurzen Update. Ich mache ja das CM-Magazin wöchentlich. Das CM-Magazin ist so ein, naja, ich sag mal, relativ nerdiges Magazin an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Und da gibt es dann jede Woche Artikel zu verschiedenen Themen. Also in der letzten Woche gab es zum Beispiel einen Artikel über Sprachmodelle. Da ging es also um KI und Spracherzeugung, über den Lower Earth Orbit und die Astronomie, also auch mal so Foto- und visuelle Themen oder über Fernsehen beim Autofahren oder in dieser Woche jetzt einen Artikel über Roboter, Bananen und Würfel.
What?
Oder auch dieses MuZero, dieses Videokompressionsthema, das ich da besprochen habe. Und zwar mache ich das ja nicht nur schriftlich, sondern das bespreche ich auch, diese Themen, mit Thomas Brandt, mit Holger Klein, mit Moni, je nachdem, und manchen anderen Menschen. Und mein Ziel ist es ja, mit dem CM-Magazin nicht nur den Leuten Spaß zu bringen, sondern auch ja, mir das zumindest zu finanzieren. Und da habe ich den Mindestlohn anvisiert, ne, für die Zeit, die ich reinstecke. Wenn ich da den Mindestlohn dafür bekomme, dann müsste ich im Monat ungefähr 589 Euro damit verdienen, weil da schon einiges an Zeit reingeht. Ja, Vorsteuer. Und im Moment erreiche ich damit 107 Euro. Das sind ungefähr 18% vom Ziel. Also ist
aber
nicht
lange
so viel.
Gibt's dich ja auch noch nicht.
Oh, wir sind jetzt
also dich Ausgabe schon, 18, aber das,
zu lange das sind 18 Ausgaben, das sind 18 Wochen, also so geht schon eine Weile.
Ja, gut, für Internetverhältnisse ist das eigentlich schon fast wieder durch das Thema. Müssen wir aber ein bisschen hier die Werbetrommel rühren hier. Los.
Moment, ich bin ja noch ein. Nicht. Moni beschwert sich, dass man Lithprints nicht mit TH spricht, sondern Litprints.
Naja,
ist mir doch egal. Ich habe mit dem CM-Magazin ein bisschen Henne-Ei-Problem. Und zwar finanziere ich das ja dadurch, dass es Unterstützungs-Abos gibt. Das geht bei knapp 5 Euro im Monat geht das los. Und für das Abo bekommen dann die Unterstützerinnen und Unterstützer das, was wir da aufnehmen, den Audioteil als Podcast, mit einem privaten, persönlichen Podcast-Feed.
Als Mehrwert, ne, quasi, das zum Gelesen.
Als Mehrwert obendrauf, genau. Mhm. Das heißt, du kannst das dann in deinem Podcatcher, in deinen Overcast, in deinen Antennapod oder was weiß ich wo reinwerfen und kriegst dann einfach jede Woche zu den Artikeln dazu. Ich glaube, die Artikel sind auch komplett in den Shownotes. Also man bekommt quasi so ein schönes Audiopäckchen geliefert mit Holgi und mit Thomas und mit mir und mit Moni und so weiter. Das mache ich jede Woche. Und das Ganze ist, das Problem war bisher aber, ich hatte dieses Henne-Ei-Problem, weil den Podcast hast du natürlich nur bekommen, wenn du auch was dafür bezahlt hast, aber wenn du wusstest aber nicht, ob sich das vielleicht lohnt und so, und dann habe ich ab und zu mal, habe ich da so Teile davon dann quasi in den öffentlichen Teil gestellt, aber es ist eigentlich auch irgendwie, also ich arbeite mich eh schon kaputt mit dem Ding, also ich will das nicht noch weiter irgendwie mich damit stressen, sonst alles, was ich da
wenn du mehr Aufwand betreibst, steigt ja auch der Mindestlohn, das ist ja auch wieder doof.
Alles, was ich in das Organisatorische reinstecke, kann ich nicht ins Content produzieren reinstecken. Genau. So, jetzt habe ich das neue Modell, was ich gerade mal anteste. Und zwar mache ich jetzt ganz einfach Folgendes. Jeder darf hören. Ne? Auch die Gratis-Version hat den Podcast allerdings nur eingebunden im Player auf der Seite. Ja, das Ganze läuft ja über Steady. Und da gibt es dann den Podcast in so einem Player auf der Seite. Also wer die Inconvenience mitmacht, kann sich es da ganz einfach anhören. Und das habe ich erstmal für die letzte und für diese Ausgabe ich das mal freigeschaltet. Und mit Unterstützung gibt es dann eben den Podcast-Feed. Der macht das dann alles super bequem und vollautomatisch und so weiter. Man muss dann nicht von Hand irgendwo auf die Website gehen und irgendwo draufklicken.
Klingt nach einer fairen Idee. Da kann man mal reinhören, kann sich einen Eindruck verschaffen, aber wenn man es wahrscheinlich wirklich dauerhaft hören will, will man es eh im Auto hören und dann ist es mit dem Feed angenehmer.
Naja, und letztendlich ist es natürlich auch einfach eine Möglichkeit, den Chris, der gerade nicht so viel Einkommen hat, vielleicht auch noch ein bisschen zu unterstützen.
Das ist ja einer der Gründe, warum man so einen Aufwand betreibt.
Ne? Das sollte eigentlich ja auch der Hauptgrund sein. Das mit dem Podcast-Feed ist ja nur so ein Bonbon. Wie gesagt, der Mindestlohn ist 589 Euro im Monat für dieses Ding. Ich bin noch nicht mal bei 20%. Also
ja, wir haben ja hier ein paar HörerInnen. Schaut euch das doch mal an auf der Webseite, ob das was für euch ist und ob ihr den Chris da finanziell unter die Arme greifen mögt. Mit einem kleinen Abo.
Und Nerd-Themen, sag ich mal.
Also das sind echt Nerd-Themen, alter Schwede. Alles, was ich über Ladekabel von Elektroautos weiß, habe ich da gelernt. Auch wenn die 400 Euro kosten.
Es geht um Space, es geht um KI, es sind aber letztendlich alle Themen, die mich irgendwo interessieren und wo man sich so ein bisschen rein nerden kann. So.
Sehr geil. Ich mag Nerd.
Link in den Shownotes, cmmagazin.com. Nicht .de, .com. cmmagazin.com. Wir haben Fragen. Ne, wir haben eine Frage.
Wir haben eine Frage. Ich gucke gerade mal, ob noch eine dazugekommen ist.
Also,
auf Twitter.
Fangen wir mit der einen erstmal an. Von Ahasver. Genau, ahasver-de fragt, Spaziergang, Wanderung mit der Kamera, vorsorglich schon kleines Besteck und der nicht ganz so fotoaffinen Familie. Wie handhabt ihr das? Papa, kommst du? Genau. Das ist langweilig.
Schatz, kommst du endlich?
Tja.
Ja.
Ja, wie handhabt man das? Man muss sich halt die richtige Familie aussuchen. Vielleicht muss man die einfach trainieren oder vielleicht muss man die einfach auch für das Thema begeistern.
Ja, das ist die eine Variante. Also zum einen ist es so, das kommt schon vor bei mir, auch häufiger mal. Und ja, kleines Besteck hilft erstmal. Das heißt, ich habe in der Regel mein Messenger dabei, mein Messenger-Bag, also die Umhängetasche. Da ist eine Kamera drin mit einem Objektiv. Und wenn ich jetzt sage, wir haben, was weiß ich, irgendwie einen längeren Spaziergang irgendwie vor, dann muss ich halt überlegen, will ich mich diesen Tag jetzt mal auf Makros konzentrieren? Will ich dann Blümchen, Schmetterlinge, Bienen, die mir so am Wegrand begegnen, mal fotografieren? Will ich in diese Richtung gehen? Dann schnalle ich halt das Makro drauf. Oder sage ich, ich will halt hier einen Allrounder haben, dann habe ich irgendwie so einen Weitwinkel bis mittleren Telezoom drauf und dann habe ich halt Spaß. Das Tele in der Regel nicht, außer ich weiß, wir machen jetzt einen längeren Spaziergang um die Weiden, wo halt Tiere, also sprich Pferde stehen, dann habe ich halt nur das Tele dabei, weil ich dann von denen wahrscheinlich
schöne Porträts mache. Aber es geht ja hier darum, wie man das mit der Familie vereinbart, nicht um das Objektiv.
Genau, aber das ist erstmal das kleine Besteck und dann gehst du halt los und jetzt ist es aber so, dass die Familie oder die Freunde und Freundinnen natürlich mich kennen. Und ich natürlich auch ein bisschen weiß, was das jetzt für ein Ausflug ist. Und dann weiß ich schon, ob ich bei diesem Ausflug auch selber gerne vorne aktiv dabei sein möchte. Jetzt mal so ganz wertfrei. Oder ob das gar nicht so schlimm ist, wenn ich mal ein paar Meter entfernt auch mal meinen eigenen Gedanken nachhängen kann. Und wenn letzteres der Fall ist, dann gucke ich halt, dass ich eine gesunde Balance finde aus mich auf ein Motiv konzentrieren und Verzicht von Motiven. Das ist halt ein Punkt, den man dann lernen muss, dass man sagt, okay, ich hätte jetzt hier eine schöne Stelle, hier könnte ich jetzt eine halbe Stunde Fotos machen, bis jetzt, was weiß ich, die Wolke vor der Sonne ist oder bis das Pferd sich nochmal umdreht und mich anguckt oder solche Geschichten. Und dann muss ich einfach sagen, nee, das ist heute nicht der Tag dafür. Wenn das Pferd gerade richtig gestanden hätte, super. Wenn das Licht gerade passend gewesen wäre, super. So habe ich jetzt halt einen Schnappschuss gemacht, dann gehe ich halt wieder weiter. Ich versuche aber nicht immer vorne mit dabei zu sein. So. Ich versuche auch schon mal vorauszulaufen. Da muss man dann ein bisschen sportlichen Schritt an den Tag legen, um dann eben zum Beispiel die Familie zu fotografieren, die dann auf mich zuläuft. So auch schöne Familienmotive. Dann haben die auch mal was davon hinterher. Da freuen sie sich in der Regel auch. Vor allen Dingen, wenn das Familien sind eben mit Kindern und man macht dann eben ein paar Fotos mit den Kindern unterwegs. So, ne? Wenn die dann über den Baumstamm balancieren oder so. Und
du machst also Christian Foto. Sagt, das Kind muss einfach auch fotografieren. Ne? Du kannst ja dem Kind eine eigene Kamera in die Hand drücken und dann macht ihr einen Wettbewerb oder so.
Das kannst du auch. Und das hängt jetzt halt wirklich sehr davon ab, was du da für Leute hast. Ne?
Familie heißt das.
Sagen wir mal, das Geheimnis liegt in der Balance zwischen vorausgehen und sich zurückfallen lassen, nicht nerven dabei und trotzdem immer den Anschluss zu haben. Also, dass man nicht dauernd die Gruppe aufhält und sagt, wartet noch mal ein bisschen, ich bin noch nicht fertig, sondern dass man sich eben nur die Zeit nimmt, die man eben hat an der Stelle. So ist das halt. Und dann kriegt man halt nicht jedes Motiv, das ist dann so.
Ja, Christian sagt, dann bleibt auch die Frau stehen, weil sie sehen will, was die beiden da machen. Siehst du?
Genau. Aber das geht halt auch nicht immer. Ne? Da hast du auch mal Kinder, die in der Kinderkarre noch geschoben werden. Also es ist immer unterschiedlich, was passiert.
Deshalb sage ich ja, brauchst halt die richtige Familie. So einfach ist das. Ne?
Ja. Aber Familie kann man sich auch nicht immer aussuchen.
Aber nee, Spaziergang ist Spaziergang. Also, und wenn du das jetzt mit nicht fotoaffinen Menschen machst, dann vielleicht kriegst du das denen ja irgendwie vermittelt. Oder sagst, geht schon mal vor, ich komme gleich hinterher. Und dann
Es hilft tatsächlich.
Die Rennschuhe an und dann hinterher.
Es hilft, wenn man im Bekanntenkreis und in der Familie so ein bisschen schon so das Standing hat, derjenige zu sein, der immer die tollen Bilder für die Kalender und Familienalben liefert. So, dann verzeihen sie einem dann auch mal, wenn es ein bisschen länger dauert. Oder wenn man zwischendurch mal einen Halt macht an der Pommesbude oder so, sich dann nochmal verdrückt und irgendwo hingeht, ein paar Fotos macht.
Die nächste Frage, gehört die jetzt in diese Jahreszeit? Das ist eine Frage nach Fotohandschuhen. Das ist für den Mai, es sei denn, da macht jemand Urlaub auf Spitzbergen.
Du musst vielleicht Klamotten, also wenn du jetzt losgehst und du willst jetzt noch Sommerschuhe kaufen, hast du verloren. Also,
wir reden von Handschuhen.
Ja, das ist aber egal. Mit Handschuhen ja auch. Wenn du jetzt Sommerhandschuhe kaufen willst, versuch jetzt mal Sommerhandschuhe zu kriegen. Die findest du nicht mehr. Du findest die nur Winterhandschuhe. Wir wollen uns ja nicht mit Kleinigkeiten aufhalten.
Du findest doch jetzt keine Fotohandschuhe. Aktuell.
Aber selbstverständlich. Also heizbare Handschuhe habe ich im Sommer gekauft.
Edanomil fragt eine Frage zu Fotohandschuhen. Ich hatte dünne mit abklappbaren Fingerspitzen. Leider sind die kaputt, weil die Gummierung auf der Handfläche zerbröselt ist. Gibt es da was Gutes, relativ dünnes mit abklappbaren Fingerspitzen? 3:1 Happy Shooting.
Ich kann dir
mal
beim nicht,
Sponsor gucken.
Ja, weiß ich kann nicht. Dir nicht aus langer Erfahrung sagen, wie gut sie sind, weil ich sie nicht lange im Einsatz hatte. Aber ich hatte von unserem Sponsor, also von enjoyyourcamera.com, hatte ich mal Handschuhe hier. Mit denen war ich auch draußen unterwegs. Und die hatten tatsächlich den Vorteil, waren das mal Fingerhandschuhe, wo man Finger oben abklappen konnte. Ich glaube, den Zeigefinger und den Daumen, dass man dann eben gut bedienen konnte und ansonsten einen relativ dicken Handschuh hatte, der auch gewärmt hat. Und das andere waren Fäustlinge, die ich persönlich ganz angenehm finde, so für warme Finger im Winter. Und da konntest du die ganze obere Kappe wegmachen und mit Magneten hinten fixieren. Das fand ich sehr praktisch. Aber ich habe keine Langzeiterfahrung, was die Haltbarkeit betrifft. Aber da könnte ich jetzt empfehlen, da mal zu gucken.
Mhm. Tja, das waren eure
Fragen. Kam übrigens beides über Twitter rein. Das könnt ihr nach wie vor tun. Also einfach mit HS-Frage, also Raute, Hashtag, ne? HS-Frage bei Twitter. Dann kommt das hier bei mir in die Suche.
Raute sagt man, wenn man auch noch Faxe schickt.
Richtig, Hashtag.
Wir nehmen eure Fragen gerne auf im Slack-Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Und wie immer natürlich Audio oder Video an info@happyshooting.de. Da freuen wir uns dann doch sehr. Raute.
Ja, was denn?
Doppelkreuz.
Doppelkreuz, Lattenzaun.
Kommen wir zu den Terminen. Es gibt nämlich tatsächlich zwei neue Termine.
Den Terminkalender.
Und zwar hat uns Heiko einen Termin reingeworfen im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Mining Photography, der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion. Während der Hochzeit der analogen Fotografie war sie der größte Verbraucher von Silber. Heute sind es andere seltene Metalle, die im Bedarf stehen. Laut Ankündigung will die Ausstellung auch den Einfluss der Fotografie auf die Umweltveränderungen dokumentieren. Und Katrin hat uns einen Termin fürs Planetarium Hamburg. Ach ja, Moment. Und diese Mining Photography ist vom 15.07. bis zum 31.10. Da ist also noch ein bisschen
ist
Zeit.
Ein bisschen Zeit. Ist. Mhm.
Genau. Und Katrin hat uns was im Planetarium Hamburg reingeworfen. Und zwar am 25. Mai Obskure Welten. Heute ist der 17. Ja, genau. Also am 25. Mai, das scheint auch nur ein Tag zu sein, Obskure Welten, Blende 100, eine Reise basierend auf 1200 im Labor ausbelichteten Fotopapieren. Eine Veranstaltung im Planetarium Hamburg, vermutlich in Form eines Films. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr schön.
Ist Planetarium Hamburg kann ich, ich kenne das noch von ganz, ganz früher, vor der Renovierung. Und ich habe seitdem nie wieder geschafft, da hinzugehen. Ich kenne nicht mal die neuen Liegesitze. Damals waren das noch normale Sitze, wo man dann so sich nach hinten gelehnt hat, um nach oben zu gucken, ohne Kopfhalterung und so. Und das ist ein Traum da.
Siehst du, ich bin auch
Dr. Planetarium Erich Übelacker hat da früher Vorträge gehalten.
Ich war früher immer im Planetarium Stuttgart. Das war nämlich auch was ganz Besonderes.
Planetarium ist so geil.
Mit dem alten Zeiss-Projektor.
Ja, hat er da ja auch in der Mitte. Ja, inzwischen ja ein modern wahrscheinlich, so eine Kugel. Früher war das dieser Knochen. Ne? Wird der gleiche gewesen sein, schätze ich mal. Oder einer dieser Serien. Ach, das ist so, oh, ich könnte schon wieder stundenlang schwärmen über Planetarium. Das war so toll.
Gut, dann gibt es noch eine neue Aufgabe.
Ja, gibt es. Und zwar musste ich die gerade noch mal tatsächlich aktualisieren. Denn im letzten Augenblick ist es die Aufgabe Problem geworden. Wer hätte das gedacht?
Die läuft vom Slack.
Ja, im Slack gewählt. Vom 19.05. bis zum 2.06. läuft die Aufgabe, was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 2. Juni 2022 loszieht und ein neues Foto macht. Zum Thema Problem. Das heißt, wie interpretiert ihr den Begriff Problem im Bild? So, das Ergebnis ladet ihr dann hoch bei Flickr, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Problem. Dort übrigens kein Lattenzaun, Raute, Hashtag, Zeichen, sondern einfach in das Tagfeld, was es da schon gibt, den Begriff HS Problem als ein Wort. Dann ist es das gewesen. Genau.
Tja, dann war es das wirklich. Wir sind durch. Wir sagen danke.
Ihr toll.
Seid klasse. Wir machen jetzt noch kurz die Sendung fertig und Daumen hoch und alles und so. Und wir sind dann in der Woche wieder da.
Bis dann. Wenn es wieder heißt,
ist gut.
Hilfe, mein Lattenzaun hat keinen Hashtag mehr. Besser wird's nicht mehr.
Macht's gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.